リオキクス。The German Linux Radio. The German Linux Radio.
So, wir jetzt mal
das ist aber so ein,
können wir jetzt anfangen, genau.
So Binary-Kram, oder?
Not, nö, so einfach so.
Halli, hallo.
Ja,
also
ja, mach mal die Anmoderation.
Halli, hallo. Halli, hallo.
Hallo.
Ingo. Hallo und herzlich willkommen zu Radio Tux Talk 119. Heute mit Hitzenritt.
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 Ja, also ich weiß nicht, Leute haben angefangen mich Hitzenritt zu nennen.
Das ist eh viel cooler.
In Anlehnung an meinen Twitter-Account.
Ja.
Und also Blöde, wer jetzt hier meinen Twitter-Account findet, indem er ihm sagt, ich heiße Hitzenritt, der bekommt von mir das nächste Mal im Backspace eine Mate gezahlt.
Ja, also Hades heißt er eigentlich? Oder dürfen wir dich mit bürgerlichem Namen anreden?
Nee, nee,
okay, dann nicht.
Okay.
Nicht er möchte anonym bleiben.
Nicht gleichzeitig.
Okay, ja, er möchte sein Nerd-Dasein mit seinem anderen Leben
trennen.
Von seinem anderen Leben trennen.
Aus Gründen.
Aus Gründen.
Oh, oh, okay. Weil ansonsten wird überwacht und Backdoors.
Genau.
Backdoors?
Nee, dabei Backdoors. Weiß doch jeder, dass Backdoors nur in OpenBSD drin sind, aber it's in the name, ja, also.
Ja, und wir haben Backdoors in die
Zukunft.
Backdoor to the future ist einfach so awesome.
Auf jeden Fall.
Felix ist auch da, der Fehler.
Auch
genau,
bekannt
ich hab
als Fehler.
Da, ich hab da auch aber kein Problem, wenn mich Felix nennt, weil es gibt gar nicht so viele Felix.
Oder Felix.
Felix.
Felix. Felix. Oder der Fehler.
Der Fehler. Prost, der Fehler.
Ich Prost. Bin auch da.
Du bist auch da. Wer bist du?
Ich bin der Pleidi.
Der Pleidi.
Ja.
Auch ein komischer Name, oder?
Ja, man darf mich auch Sven nennen.
Hallo Sven.
Hallo Sven.
Hallo Ingo.
Ich bin der Ingo.
Ja, du bist der Ingo und du
mir geht es gut.
Und du bist
Hallo
eine computergenerierte
Hallo genau.
Stimme.
Stimmt, ich bin
ist
die
ja auch so.
Computergenerierte Stimme. Und wir reden heute über den 27C3, über Google. Chrome, zumindest.
Echt?
Und über den Checkspace und über Python.
Awesome.
Und über sonstiges.
Das klingt ja mal voll spannend.
Das ist unendlich spannend. Das
ist immer unendlich spannend, ja.
Ja,
Android lassen wir raus. Machen wir nächstes. Was?
Kongress ist schon old.
Schon
ja,
old?
Das haben wir aber noch nicht
vom letzten Jahr.
Okay, dann lass uns doch trotzdem mit dem Thema anfangen. Okay. Dann haben wir schnell durch. Der 27C3 war, wie jedes Jahr, ja, zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ich war nicht da.
Nee, aber
zum ersten
der 27C3 ist wie jedes Jahr nur 2010.
Genau, der 27C3 ist
okay, der C3 2010. War.
Ja. Genau.
Aber dieses Jahr ist viel besser. Dieses Jahr ist wieder Camp. Yeah!
Yeah, yeah. Da müssen wir campen gehen.
Wir müssen campen gehen, auf jeden Fall.
Also es Camp ist
nur scheiß Camper.
Kann ich mitleben. Einer
auf jeden
muss
Fall.
Ja.
Einer muss.
Also das Chaos Communication Camp ist dieses Jahr wieder wahrscheinlich
genau.
das wieder irgendwo in der Nähe von Berlin.
Wahrscheinlich in Brandenburg, weil da ist ja sonst nichts.
Das ist
genug immer mal ein Camp in das Platz.
Also letztes, vor ja, vier Jahren war es
wieder in Fienofurt.
Ja, vor vier Jahren, war es geil, war es so auf so einem alten Flugplatz und da standen halt auch die Mix rum und alles. Das war schon cool.
Ich habe gehört, dass sind dann irgendwelche Nerds auf dem Fahrrad so mit dem Kopf mit einer Mic kollidiert. So unter dem Triebwerk durchgefahren und irgendwie so falsches Maß nachts genommen. Und,
ja. Falsches Maß.
Ja, das ist dann der bisschen unangenehme Headcrash.
Ja, so könnte man es auch nennen.
Ich finde aber Headcrash den richtigen schlimmer.
Ja, stimmt.
Weil das andere verheilt deine Festplatte nicht.
Dafür gibt es auch Backups.
Backups. Genau.
Backups.
Weiß,
zurück zum Kongress.
Zurück zum Kongress. Der
wer war denn da alles da?
Ich.
Ja, ich auch.
Ja, und ich war auch da, der Ingo, der hat es irgendwie nicht geschafft,
weil
er eigentlich aus Berlin kommt.
Ich war auch in der Zeit in Berlin, aber ich hatte andere Sachen zu tun.
Wie?
Was andere du? Sachen außer dem Kongress.
Ja, ich habe es auch zum ersten Mal in 10 Jahren nicht geschafft. Das wäre mein 10. Kongress gewesen.
Ja, nee. Ingo ist ein Hipster, weil dieses Jahr der Kongress so gehypt war, war wieder uncool.
Genau.
Macht das immer antizyklisch.
Ist der nicht jedes Jahr gehypt einfach?
Nee.
Also letztes Jahr war das
dieses
super.
Letztes Jahr war er auch so blöd, man musste ja sich irgendwie Tickets vorher beantragen und so.
Ja.
Und die langen Schlangen waren nicht da und so, das ist schon blöd alles.
Also je nachdem, wann man gekommen ist, gab es auch lange Schlangen.
Ja.
Besonders vor den Vorträgen.
Ja, vor allem, wenn man, so cool war und sein Ticket in DIN A3 hatte.
What?
Ja, wir haben uns Tickets ausdrucken lassen, weil wir irgendwie unsere, also ich habe es im Hostel liegen lassen und Felix hat es irgendwie nicht dabei. Dann haben wir so am Infostand von irgendwie Leuten unser Ticket ausdrucken lassen. Und Felix hat seins in DIN A3 bekommen.
Ich stehe halt vorne eine Katze hier. Nehmen Sie dieses...
Na, hast du es dann wenigstens so schön klassisch mittelalterlich entrollt mit Fanfaren, Posaunen?
Ich hab einfach so dieses riesige Blatt genommen und dann so vor mich gehalten. Aber es war cool.
Zurück zum Thema.
Genau, zurück zum Thema.
Ja, wir sind doch immer noch beim Thema.
Wir sind beim Thema.
Oh shit.
Ich fand's toll.
Ich fand's
super. Cool. Also ich habe so das Gefühl gehabt, irgendwie der Infostand, der war irgendwie fest in Checkhand.
Der Infostand.
Ja, der Infostand, der war irgendwie so mit ganz vielen Leuten mit schwarz-grünen T-Shirts besetzt.
Also es waren tatsächlich wirklich viele Leute vom Check da.
Ja, ich glaube, das lag auch einfach daran, dass wir jetzt einfach durch den Verein hier alle Leute, die eh schon aus Stuttgart immer auf dem Kongress waren,
die waren dann halt auch präsent. Genau.
Und die dann vereint.
Ein einheitliches Aussehen.
Ja, wir haben da mal Uniformen verteilt.
Ja, Uniform. Wir waren da in Uniform, tatsächlich.
Ach, echt, wart ihr alle gleich gekleidet?
Nee, wir müssen ja hip sein, wir haben dann unterschiedliche Uniformen.
Einer hatte ein grünes Logo, einer hatte ein orangenes Logo. Nee,
wir hatten verschiedene Versionen.
Nee, ich hatte tatsächlich einen blauen Hoodie mit weißem und dem grünen Check-Logo vorne drauf und die anderen hatten halt schwarz mit und
überhaupt. Ja, ich hatte einen roten Hoodie mit einem grünen Logo drauf.
Genau.
Boah,
total
das ist,
der Augenkrebs.
Das ist so toll.
Unglaublich.
Ich nicht.
Okay.
Ich hatte einen schwarz.
Was gab's denn auf dem Kongress zu sehen?
Oh, der Channel meint, wir wären zu leise. Wir wären
macht
zu leise.
Macht uns mal laut.
Nee.
Macht einfach lauter.
Mach mal ein bisschen lauter.
Ja, weiter.
Besser? Guck mal, ob es jetzt besser ist.
Ihr könnt weiter reden.
Test.
Ja, so, ja.
Oh, jetzt wurde es.
Also es gab eigentlich extrem viele interessante Vorträge. Ich wüsste jetzt auch nicht, welchen ich da jetzt so spontan
also
rauspicken
ich hab
würde.
Ich habe da mal ein paar spontan rausgepickt.
Genau, das habe ich gerade gesehen.
Voll praktisch.
In ein paar war ich nicht drin, da kann ich nichts zu sagen. Die muss ich mir noch angucken. Aber ja.
Also ich war da sowieso in recht wenigen Vorträgen drin, außer denen, die ich selber gehalten habe. Oder ja,
okay. Ja, es ist ja, normal
also
irgendwie.
Wir hatten, glaube ich, am letzten Tag war das da so, da haben wir uns halt einfach irgendwie so eine Sitzreihe reserviert.
Oh ja, das
war
lustig.
Und da sind wir dann geblieben.
Ja.
Und die Leute neben uns haben zwar komisch geguckt, als wir dann angefangen haben, mit Leatherman Brötchen zu schmieren, aber wir haben es durchgezogen.
Aber die Brötchen waren lecker.
Die Brötchen waren lecker und wir mussten nicht raus und unsere Plätze aufgeben.
Genau.
Genau.
Genau, gerade für die letzten Vorträge so ist es ja auch noch ganz wichtig.
Also gerade für diese Vorträge, wo dann die Leute schon zwei Sessions vorher sich anfangen
reinzusetzen. Security Nightmares wahrscheinlich.
Ja. Wobei Security Nightmares war dieses Jahr echt enttäuschend. Vielleicht lag es auch daran, dass es so ziemlich zum Schluss war und ich extrem müde war. Aber
aber die Leute waren ja auch müde.
Ja, also ich fand es irgendwie so ein bisschen langsam, ein bisschen anstrengend.
Ja, aber es hat auch schon erheblich besser funktioniert als zum Beispiel letztes Jahr. Also jetzt haben sie die Leute ja, wenn der Saal voll war, nicht mehr reingelassen.
Voll der Plan.
Ja, nein. Das heißt, es war minimal mehr Sauerstoff drin. Also ich habe das überlebt, 4 Talks auszucampen, ohne tot vom Stuhl zu fallen. Das hat letztes Jahr nicht ganz funktioniert.
Also letztes Jahr hatte Nick die Leute eigentlich auch schon gut im Griff. Aber ich glaube, so die Heralds, die kriegen das eigentlich so mittlerweile... Sind die da ein eingespieltes
Team? Das ist jetzt auch schon 27 Mal gemacht worden.
Irgendwie. Ja, aber das machen ja nicht jedes Jahr dieselben.
Und ja, aber es ist ja nicht so, dass man dann alles vergisst und wieder neu macht, oder?
Ja, wie also gesagt, ich hoffe es. Das machen nicht jedes Mal dieselben.
Wie gesagt, das kann ja trotzdem nicht sein. Oh, ich höre mich anders an. Was hast du gemacht?
Ingo spielt irgendwie am Mischpult rum. Was war denn der beste Vortrag, den ihr auf dem Kongress gesehen habt? Oder der euch am meisten gebracht hat?
Also das sind zwei unterschiedliche Sachen, ganz klar. Also der coolste war für mich Cognitive Psychology for Hackers. Den kann ich auch empfehlen zu gucken. Ich hatte den auch bis auf den Stream geguckt, aber der war super awesome.
Ja, also der Mensch, ich habe den leider nur teilweise gesehen, weil bei mir zwischendurch der Stream abgebrochen ist.
Du kannst ruhig nochmal gucken, das wäre echt gut.
Ja, aber hat sich definitiv gelohnt. Der Mensch hat, glaube ich, letztes Jahr auch einen Vortrag zu Constructing Languages gemacht, wie man sich so seine eigene Sprache mit Grammatik und so ausdenkt. Und also kann ich nur empfehlen, der ist... ziemlich fit.
Genau, also das war tatsächlich
gar nicht Vortragsstil so.
Ja, war tatsächlich auch gar nicht arg technisch, sondern es ging halt mehr um die Psychologie halt.
Ja.
Und wie man halt einfach beeinflussbar ist, obwohl man es selber nicht will. Also man kann sich halt nicht dagegen wehren und das war echt cool, kann ich empfehlen. Genau, welcher war jetzt der, was am meisten gebracht hat? Mir?
Also ich fand ja den von Dan Bernstein ganz cool.
Ja, die ersten 20 Minuten waren lustig. Also ihr
Thema?
Popcorn-Potenzial.
Thema
ja,
Securing cool. And Encrypting the Whole Internet.
Genau. Okay. Also tatsächlich, die ersten 20 Minuten waren echt cool.
Ja, die ersten 20 Minuten hatten den Titel Dan Kaminsky und was er falsch gemacht hat.
Die haben tatsächlich dann angefangen, also Dan Kaminsky hat dann jetzt ja wieder auf seinem Blog einen
Reply geschrieben.
12.000 Zeichen.
Einen Reply geschrieben, wo schon allein die TLDR-Version anderthalb Seiten füllt. Aber
ich habe es mir tatsächlich
auch, ich hab's auch durchgelesen.
Ich habe es nicht durchgelesen, alles. Aber ich habe viel gelesen. Aber
sollen wir mal erzählen, um was es eigentlich ging?
Nö. Okay, doch, wir können darüber reden.
Na, aber ich kann mal sagen kurz, was gefehlt hat. Also, die sollten für solche Talks endlich mal von BCC Catering aus Popcorn verteilen. Hm? Also, das würde weggehen
warmes Popcorn. Die hätten die beide einfach gleichzeitig auf die Bühne setzen sollen, damit sie sich gegenseitig anrenten können.
Nee, einfach hauen. Das wäre cool gewesen.
Kennt ihr diese American Gladiator mit diesen riesen Q-Tips, wo man sich so gegenseitig...
Sowas. Sowas brauchen wir.
Das brauchen wir auch im nächsten Kongress.
So, oder für einen Shake einfach.
Ja, genau.
Super cool, wenn wir irgendwie Diskussion haben.
Die Ponten für das Austragen von Disputen im Flortbahnhof, das war ja auch schon mal
in Sachen Austragen von Meinungsverschiedenheiten. Es gab ein richtig cooles, also so eine, wie nennt man das auf Deutsch, so ein Bällebad, ja. So ein Ballpit, wo sich Leute gegenseitig dann irgendwie, wenn sie sich auf den Sack gegangen sind, gegenseitig mit Plastikbällen bewerfen konnten. Das fand ich ziemlich lustig.
Die Ballpit war cool, wir brauchen sowas auch für den
Check. War das nicht die Location, wo dann irgendwann einer ohne seine Hose aufgewacht ist drin?
Nee.
Davon habe ich nichts gehört.
Also es gab da irgendwann einen Tweet mit Pan State Lost.
Ja, aber das passiert.
Also, shit happens, würde ich sagen.
Nee, das Penn State ist einfach, wenn jemand sein Telefon verliert und nicht rechtzeitig lockt und so, dann twittert man halt.
Nein, das ist Penn State Down.
Ja, Penn State Down oder Penn State on Fire, das kann man sich ja variieren.
Ich bin da voll nicht drin in diesem neumodischen Scheiß.
Voll der neumodische Scheiß.
Ja, jetzt muss jeder mal.
Das mit den Telefonen vor allem. Ne?
Also das mit solchen Telefonen.
Ich hab ja auch eins und das war voll cool, weil die hatten ja ein komplettes GSM-Netz. Und ein Decknetz, wo du dich gegenseitig anrufen konntest.
Genau, und wir haben uns gegenseitig lustige SMS geschickt und dann irgendwann ging dann halt das eine Telefon mal nicht mehr bis zum Punkt.
Aber das war, weil ich irgendwie ausprobiert habe, was mein Telefon kann. Es kann irgendwie Media-SMS und Quick-SMS oder wie das Ding heißt, Blitz-SMS.
Flash-SMS.
Ich glaube, der Kongress ist so irgendwie der einzige Ort, der DVB-T raussendet, deckt. GSM und alles irgendwie auf einem Fleck und das alles nicht unter staatlicher Hände.
Nur das mit dem WLAN müssen wir
noch irgendwie. Das funktioniert irgendwie nie so.
Nee, ja, aber dafür hat man besonders nicht in Dings Saal 1, da geht es halt einfach grundsätzlich.
Also das, also
außer 5 GHz.
Ich muss ja sagen, ich hatte ein Notebook dabei, was auf 5 GHz hochgeht und da hatte ich. Ich musste so ein paar Minuten warten, bis er so alle Access Points mal durchprobiert hat. Und dann bin ich da auf 5 GHz meistens gelandet und irgendwie reingekommen und hatte Internet.
Problem ist halt, du bekommst von den Access Points immer denied. Weil sie halt alle voll sind. Von den ganzen iDevices halt. Ich meine, die sind alle an und sind alle im Internet.
Ja, die sind aber nicht zwingend im WLAN.
Doch. Also wenn du dein iDevice hast, dann ist es im WLAN.
Also entweder sind sie im WLAN oder gehackt.
Oder beides. Ja.
Ja, genau. Aber ja, man kann ja auch UMTS benutzen und so.
Ja, klar, die Sache ist halt, dass die.
Solange man nicht im Hackcenter unten sitzt, ist das ja auch kein Problem.
Mhm, naja. Da hat man ja auch LAN.
Man kann UMTS benutzen. Aber es gibt da so Base Stations.
Ja.
UMTS war aber auch schwierig, weil ich da doch relativ viele Probleme hatte.
Nee, die Base Stations gab es tatsächlich nur für GSM. Mhm.
Aber
das ist, was sie dir gesagt haben.
Die BTSs, ich habe mich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt, die BTSs, die sie da einsetzen, die können tatsächlich nur GSM.
Mhm. Das sind auch tatsächlich Anlagen von Alcatel gewesen, oder immer noch, aber vom alten Alcatel, es gibt jetzt kein Alcatel mehr so, wollte ich mal sagen. Aber die Teile...
Wer das noch nicht wusste, Felix arbeitet bei dem Laden.
Nein, niemals, würde ich sagen. Bei Alcatel Lucent, glaube ich.
Okay.
Deswegen habe ich es gesagt, aber nee,
jetzt,
die Teile.
Jetzt ist die Hälfte auch noch Französisch, das macht es nicht besser.
Die eine, also davor waren wir 100% Französisch. Ja. Oh shit.
Nee, halt mal, dann seid ihr jetzt 200% Französisch.
Nee,
halt Lucent war schon.
Lucent
ist was anderes, ja.
Genau.
Irgendwie.
Genau, das sind die mit den Bell Labs und mit der C-Programmiersprache und den Transistoren und so.
Oh, Scheiße.
Mit den Transistoren.
Ja, doch. Also, es kommt tatsächlich da. Okay. Die Bell Labs waren mal echt cool, aber jetzt sind sie halt nur noch cool.
Unix und so.
Genau, Unix. Genau, wo waren wir?
Wir waren bei...
Was ist der beste Vortrag?
Nee, und wir waren bei DOS-Attacken mit Hilfe von DNSSEC.
Genau.
Genau.
Das war so der erste Teil.
Das war so der erste Teil, das war der Rant von Dan Bernstein und war gut, fand ich. Also war auf jeden Fall mal interessant zu sehen, dass es sowas heute noch geht.
Ja, ich hab danach dann noch ein bisschen mit rumgespielt, mit diesem ganzen Kram. Also der ganze Angriff nennt sich Smurf Attack und der ist jetzt schon wieder eine Dekade alt.
Ja, der schlumpft ein bisschen.
Ja.
Den hatte ich doch schon 2000.
Ja, ja, das Problem ist, es gibt es halt wirklich schon so ewig.
Nee, im Endeffekt geht es ja am Ende, also es geht ja eigentlich um Folgendes, man hat ein Protokoll, was auf UDP basiert und das ist ja so prinzipiell verbindungslos. Und
nicht prinzipiell. Also erstmal, wenn man damit nichts macht, ist es verbindungslos.
Protokoll an sich ist verbindungslos. Ja, okay. Du kannst darüber einen verbindungsorientierten Layer ziehen, aber das Protokoll an sich ist verbindungslos. Ja, genau. Genauso wie IP ja auch.
Genau.
Und offene Beziehung.
Je nachdem.
Aber wir haben dieses verbindungslose UDP und dann haben wir halt im Endeffekt ein DNS, was dieses Problem an sich schon mitbringt. Und zwar kann man eine relativ kleine DNS-Anfrage an den Server schicken und man bekommt dann ein Paket zurück, was signifikant größer ist als die Anfrage, die man da geschickt hat.
Oder halt eine Anzahl von Paketen, je nachdem, ob es in die 1500...
Genau, oder eine Anzahl von Paketen. Und wenn man diese Antwort jetzt zurückbekommt, dann schickt der Server einfach die Antwort auf diese Anfrage an die Adresse, die da in diesem IP-Header drin steht. Dieser IP-Header kann aber wegen der Verbindungslosigkeit nicht überprüft werden.
Genau.
Und somit kann man den auch beliebig fälschen.
Genau.
So. Also das kann man auch schon mit DNS machen. Das heißt, man kann im Endeffekt die weltweit aufgestellten DNS-Server dazu nutzen, Denial-of-Service-Attacken auf andere Rechner zu fahren.
Ja, per Amplification. Also man sendet ein bisschen und bekommt dafür mehr.
Also normalerweise ist das momentan so bei normalem DNS. Da schickt man da also irgendwie ein Paket los und man bekommt dann, wenn man geschickte Anfragen stellt, so Pakete zurück, die sind zwischen Faktor 5 und 7 größer als das Paket, was man losgeschickt hat.
Genau.
Oder halt mehrere Pakete bekommt man zurück. Das Ganze verschlechtert sich jetzt oder verschlimmert sich jetzt noch, wenn man
nach DNSSEC fragt.
Genau, wenn man DNSSEC-Server anfragt, weil da wird das Ganze so auf bis zu Faktor 51 vergrößert.
Das ist schon
also
cool.
Also bombardiere ich andere Leute einfach mit.
Ja.
Also man kann die DNS-Server, die DNSSEC sprechen, was irgendwie laut Dan irgendwie wie viel waren? 2000 rum.
2000 und steigend.
Oder 2000 aufwärts.
Ja, ist ja auch nicht schwierig einzurechnen. Also.
Ja, genau. Hm. Aber man kann im Endeffekt diese DNSSEC-Server dazu verwenden, Denial-of-Service-Attacken gegen andere Server zu fahren.
Genau.
Und das ist schon mal so ein bisschen ein Problem.
Also gegen andere Server, wo da nichts davor ist. Man muss dazu mal sagen, UDP ist normalerweise, wenn du ein halbwegs anständiges Netz hast, wird es halt vorne an der Firewall, fällt es halt runter. Und dann ist es halt nicht mehr so interessant. Aber bei Sachen so kleinere Server, du hast da zu Hause halt, oder keine Ahnung, irgendwo einen Server und davor ist halt nichts, aller Traffic fällt direkt auf deine Kiste, dann ist es halt schon interessant. Wenn man da halt relativ großes Paket bekommt und dann tatsächlich keine Bandbreite mehr hat.
Ja, oder wenn man tatsächlich Dienste angreift, die auf UDP lauschen.
Genau, oder am besten noch auf die Anfrage antworten.
Oder auf die Anfrage antworten.
Zum Beispiel sagen sie ja, keine Ahnung, was du willst von mir. Das ist halt dann interessant.
Genau.
Ich weiß nicht, was du von mir willst, aber hier ist nochmal dein Paket.
Ja, genau.
Genau.
Also und um dieses Problem hat sich im Endeffekt der Vortrag gedreht. Der restliche Teil des Vortrags, wie will man das beschreiben, hat er mal vorgestellt, wie er sich überlegt hat, wie man das komplette Internet, den kompletten Datentraffic im Internet mit Hilfe von einem Verschlüsselungsalgorithmus, der
elliptische Kurven
benutzt und TCP ersetzt mit einem auf UDP basierenden, wie hieß dieses, CurveCP?
Curve.
Genau, also wie man im Endeffekt das komplette Internet inklusive den Lookups und so weiter asymmetrisch verschlüsseln kann, ohne dass man dazu enorme Rechenleistungen bereitstellen muss.
Aber dann müsste man die komplette Infrastruktur des Internets ändern.
Nee, eben nicht, weil der macht dann die Key-Verteilung über DNS. Und ja, also die Public-Key-Verteilung über DNS, benutzt dann im Endeffekt Proxys, die man vor seine normalen Infrastruktur schalten kann und das dann praktisch so über überbrückungsweise den Traffic tunneln können. Und das scheint so, also der Vorschlag war auf jeden Fall mal irgendwie, hat eingeleuchtet, und ich finde, auch wenn er nicht perfekt war, kann man da mal drüber nachdenken, ob man sowas tun könnte.
Gut, aber wir sehen ja schon, wie lange es dauert, IPv6 einzuführen.
Darum ja.
Wobei, oder DNSSEC.
Wobei, oder, ja.
Ja. Ja. Mhm. Wie gesagt, könnte aber in den nächsten paar Jahren interessant werden, auf jeden Fall.
Also so grundsätzlich alles verschlüsseln ist ja erstmal nicht so die schlechteste Idee.
Ja, alles verschlüsseln und vor allem auch signieren.
Und signieren,
genau. Genau. Und das auf eine sichere Art und Weise, sodass irgendwie so Replay-Attacken und so weiter halt auch irgendwie der Vergangenheit gehören. Genau. Was ich noch ziemlich interessant fand, war der Talk mit OMG, WTF, PDF.
PDF.
What? Ja, der ist old. Den kenne ich schon seit Mai.
Ja, oh. Der wurde schon mal irgendwie auf der, wo wurde der schon mal gehalten?
PH-Neutral.
Auf der PH-Neutral. Ja, da hat auch so eine Frau, die sich mit IT-Security-Research beschäftigt, sich mal den PDF-Standard angeguckt, und das ist schon alleine eine Leistung, weil der Standard hat, glaube ich, das sind mehrere PDFs mit insgesamt, glaube ich, über 20.000 Seiten.
Scheiße. Ja, also PostScript ist ja auch Turing-vollständig.
Ja, ja, und
auch.
Ja, es gibt Webserver, die in PostScript implementiert sind, das ist nichts Besonderes. Aber das Interessante an der Geschichte ist ja, PDF kann ja nicht nur JavaScript, sondern auch einen Subset von PostScript, und es kann Flash-Dateien embedden und irgendwie HD-Videos, und es hat alle möglichen lustigen Features, mit denen, also die hat da auch so Hybrid-Dateien dann irgendwie generiert, wo man irgendwie einen Windows-Taschenrechner und einen PDF was anzeigt, und wenn man das Ganze irgendwie mit einem Bild betrachten, nee, und das war gleichzeitig noch ein ZIP-Archiv, was man auch noch entpacken konnte, so Geschichten. Also da ist ziemlich viel kaputt, und die haben auch irgendwie so einen Parser, der ziemlich liberal ist und auch viel Schabernack zulässt.
Ja, und so die kleinste Datei, die dich owns, passt in einen Tweet.
Ja. Genau.
So praktisch.
Weniger als 140 Zeichen.
Also, ja, also komisches Format und irgendwie
weit verbreitet.
Weit verbreitet, und der Original Adobe Acrobat Reader, der hat scheinbar um einiges mehr Zeilen als der Linux-Kernel oder irgendwie andere ähnlich komplexe Software.
Ja, deswegen macht man davon ja auch keine Updates, weil so scheiß lange.
Umso besser.
Ja,
ja, genau, und sie hat halt auch erzählt, dass Adobe irgendwie nicht in der Lage ist, dieses System sicher zu kriegen, und deshalb jetzt alles in eine Sandbox packen muss, wo es nur geht, weil sie einfach die Software an sich, die ist so komplex und so riesig geworden, dass man die nicht mehr sicher kriegt.
Halt mal, ja. Das klingt jetzt nach Flash.
Ja, das klingt auch nach Windows.
Nee, die Sache ist ja die, Flash ist ein Subset von PDF, du kannst auch Flash in PDF embedden, und dann hast du da im Endeffekt in deinem Document Reader auch noch ein PDF, ein Flash-Player mit drin und so.
Und wahrscheinlich nochmal einen eigenen, der hat nichts mit dem System.
Vermutlich, ja, der muss ja auch alleine laufen.
Ja. Ach du.
Voll gut.
Ja. Grottig. Oh.
Also das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht.
Ach, du brauchst bloß kein Adobe benutzen.
Ja.
Versuch das mal.
Aber, ja, also geht relativ also gut.
Alle relevanten Videos gibt es mittlerweile auch als HTML5. So.
Echt? Was denn relevant?
Porn.
Ist das systemrelevant?
Nee, hier geht es ja tatsächlich um PDF, und um PDFs tatsächlich rumzukommen ist ja auch, also ich meine...
Ja, aber um Adobe rumzukommen, ja, das geht schon.
Das geht schon, aber da ist der PDF-Standard immer noch kaputt.
Ja.
Und Anzeige-Software, die das halt supportet, die muss dann halt im Endeffekt den kaputten Standard implementieren, was es nicht besser macht. Wo wir gerade bei kaputten Standards waren, habt ihr den Vortrag mit den Kreditkarten-Chips gesehen?
Ja.
Ja.
Der war sehr gut. Den fand ich tatsächlich
schon. Da war ja was, den habe ich tatsächlich hier vergessen.
Das war so ein Franzosen, ne?
Nee, das war
Cambridge.
Das war Brite, und das hat sich allein schon wegen seinem Akzent gelohnt,
weil er
wirklich super Englisch gesprochen hat.
Super Englisch, wie besser als normales Englisch.
Very British.
Ja, very British.
Stimmt, aber der die Attacke dann gefahren hat, war kein Brite, oder wie? Das war doch ein Student von ihm oder so.
Ja.
Und der war aber auch irgendwas, oder? Die hörte sich zumindest komisch an.
Teilweise, glaube ich, auch in Holland und in Frankreich haben die dann auch mit Fernsehsendern so Reportagen gemacht. Ja.
Genau, es ging halt darum, dass du, wenn du eine Dingskarte hast, eine Chipkarte, womit du bezahlen kannst, wenn du, du brauchst dafür nicht zwangsweise eine PIN.
Ja, das Lustige ist,
das war der Angriff.
0000.
Ja, genau.
Ja, oder die Karte muss einfach irgendwie antworten, PIN ist okay.
Sie
sagt nicht, PIN ist okay, sie sagt, brauche ich nicht. Ja, genau. Und brauche ich nicht, sieht genau gleich aus wie PIN ist okay.
Ja, das Interessante war tatsächlich, man konnte der Chipkarte, die jetzt diese Transaktion signiert, und dem Lesegerät zwei unterschiedliche Sachen vorgaukeln. Man konnte dem Lesegerät sagen, hey, ich hätte gerne PIN, dann gibt der User hier irgendwie irgendeine beliebige PIN ein, das ist egal welche. Und der Karte sagt man dann, nee, du brauchst keine PIN und dann geht's auch so.
Ja, ja, genau. Irgendwie so, der Typ hat keine Finger, er braucht keine PIN eingeben oder so war das doch. Irgend sowas war es, ne?
Genau, das war halt so ein Man-in-the-Middle-Angriff.
Ja, genau.
Aber es geht nur bei Laden-Terminals, also es geht nicht bei einem Bank-Terminal, würde er nämlich richtig die PIN checken mit einem Server.
Außerdem zieht er die ganz doof ein.
Ja, und du hängst ja immer noch an deiner Geformung.
Ja, also die haben dann halt im Endeffekt so einen Rucksack gebaut und da halt die Elektronik dazu untergebracht.
Ja.
Und dann mit einem Kabel die Karte ans Handgelenk irgendwie.
Genau, du steckst sie ja normalerweise nur rein.
Genau, und die eigentliche Kreditkarte, die da benutzt wurde, die war dann im Rucksack. Also in der Elektronik so eingesetzt.
Genau.
Und das, was man dann in dieses Terminal gesteckt hat, das war dann im Endeffekt der Dummy, der den Man-in-the-Middle-Angriff macht und das einfach die Signale einfach nur durchschleift.
Und ich fand die humoristische Drauflage am Ende noch so super, wo die Bank dann geantwortet hat, ja, geht doch alles nicht, es ist viel zu groß, die Hardware ist nicht effizient und dann
voll gut.
Dann sind die halt hingegangen, haben sich irgendwie so ein bisschen Elektronik gebaut, die war dann so groß wie so eine Chipkarte und irgendwie einen Daumen breit dick.
Ja, die haben das irgendwie so ein bisschen kleiner wie eine Zigarettenschachtel gekriegt, so.
Genau.
Und daraufhin haben die Banken dann irgendwie wollten sie verklagen wegen irgendwas. Und dann hat er halt
die Mail ging an den Postmaster oder an den Webmaster oder so, dieser Uni, ne?
Und die haben dann einfach zurückgeschrieben, also zum einen war das eine Masterthesis, die ist so oder so unter Public Domain und zum anderen könnt ihr hier nicht auf die Idee kommen, unsere Studenten am Forschen zu hindern und überhaupt, ihr könnt uns gar nichts.
Ja, vor allem von der Hochschule von Edison und Newton und
ja,
Größen und es war eigentlich die epische Fuck-Off-Mail ever.
Ja, ja. Und dann Streisand-Effekt, plötzlich haben sich alle dafür interessiert, ne?
Ja, genau.
Und die These ist runtergeladen worden wie blöde.
Du weißt wenn sie dich verklagen, dann hast du gewonnen.
Ja, die haben da tatsächlich auch Traffic-Statistiken gezeigt und ab dem Zeitpunkt, wo die verklagt wurden, gingen dann halt auch die Download-Zahlen ziemlich in die Höhe.
Ja, von dem Torrent.
Ja.
Weil das war irgendwie per Torrent for some reason. Nee, ich habe nicht verstanden. Also die haben die Torrent-Zahlen gezeigt, weil man die halt zeigen konnte. Mhm.
Gut, vielleicht war sie besonders groß oder
was. Nee, ich glaube einfach so per Torrent, damit gleich. Weil Pirate Bay kennt man und die andere weiß man ja nicht. Internet ist ja groß.
Das Internet ist groß, ja.
Jedenfalls, das waren die Torrent-Zahlen. Aber das war halt, man hat halt schön den Spike gesehen auf einmal. Dann so, interessant, guck ich mir mal an.
Ja, was dieses Jahr auch ziemlich groß war, war Stuxnet. Ja, Stuxnet.
Ja. Gibt's immer noch.
Ja.
Voll gut.
Also den Eintalk habe ich nicht gesehen, den muss ich noch angucken. Den von dem Microsoft-Menschen, der soll ziemlich gut gewesen sein.
Ja, war okay.
Also ich habe von ein paar Leuten, die ich kenne, die haben gemeint, der war gut.
Wer denn? Wer hat das gesagt?
Weiß ich nicht mehr. Irgendjemand.
Also FX Talk auf der Berlin Side, also der Parallelveranstaltung zum Kongress dieses Jahr, war wohl auch sehr lustig.
Okay.
Also vor allem ging es da nicht um Stuxnet, sondern um irgendwas anderes am Beispiel von Stuxnet. Ich glaube, wie baue ich mir meinen eigenen Decompiler?
Und das war aber auf den
gleichen Vortrag hat er dann auf dem 27C3 auch noch gehalten. Darauf wollte ich auch noch hinaus. Den habe ich auch gesehen. Der war ziemlich cool. Und der hat da im Endeffekt gezeigt, wie man sich für speziellen Assembler-Code oder speziellen Maschinencode seinen eigenen Disassembler baut. Und das waren jetzt diese Siemens-Industrieanlagen, die von Stuxnet angegriffen wurden. Dafür hat er sich einen Disassembler gebaut. Felix, sein Headset schreibt gerade. Kann ich das jetzt hier rückgängig machen? Nee, kann ich nicht. Was war denn sonst noch cool?
War überhaupt noch was cool. Also ich meine, es gibt ja immer sehr, sehr viele Vorträge.
Also man kann extrem
wir können die jetzt angucken. Nicht alle durchgehen.
Es gab noch einen interessanten Vortrag, wo es um, auch eins unserer Themen, wo es um Profiling von Webbrowsern geht, die hinter einem Tor sitzen. Und allein durch das Mitlesen vom Tor-Traffic konnte man sehen, auf was für Webseiten der User gesurft ist. Das fand ich extrem interessant. Und da haben die Dateigrößen und die Anzahl, in der die heruntergeladen werden und die Reihenfolge der HTTP-Header, wie sie vom Client gesetzt werden, haben die analysiert und haben damit Fingerprints erstellt, um User und Webseiten zu profilieren, obwohl man im Endeffekt nur eine verschlüsselte Tor-Verbindung hat.
Okay.
Fand ich gut. Und es gab noch einen lustigen, wo wir es schon von Backdoors hatten. Backdoors. Es gab einen Vortrag zu Backdoors in der Embedded Hardware von den Controllern, die in einem Notebook drin sitzen. Und zwar am Beispiel von so einem ThinkPad. Da konnten die dann remote über ein paar Meter entfernt Tastenanschläge mitlesen, also so ein Remote Keylogger, in dem die LED des Notebooks so schnell gepulst haben blinken lassen, dass man das mit dem menschlichen Auge nicht sieht, aber dadurch, dass da so ein 15, 20 Zentimeter langes Kabel durch das Notebook-Gehäuse geht, war das Antenne genug, damit man das elektromagnetisch mit entsprechendem Equipment von ein paar Meter Entfernung auslesen konnte.
What?
Zum Beispiel.
Ja, von Eggfreak.
Und die konnten dann halt im Endeffekt auch so Dinge machen wie bei bestimmten Tastenanschlägen die Lüfter hoch und runter regeln. Also die haben genau. Auch noch versucht, über die Lüfter da eine Modulation reinzubringen, um da ins Lüftergeräusch in Keylogger zu implementieren. auch sehr interessant. Ist wahrscheinlich eher theoretischer Natur der Angriff, aber ich finde es einfach mal interessant, was man so machen kann.
Also gerade der Angriff ist nicht theoretischer Natur. Das ist gerade sehr interessant, weil halt du überall Embedded Controllers hast. Klar. Und es ist halt nicht immer nur, dass du ein Licht hast oder einen Lüfter, sondern dass du da keine Ahnung was machen kannst, dass du, ich weiß nicht, also die Möglichkeiten sind ja grenzenlos mit Embedded Controllers.
Ja. Und im Endeffekt hat er halt im Endeffekt eigentlich gezeigt, dass man halt prinzipiell von irgendeinem Medium booten kann und dann in die Embedded Controller-Hardware flashen kann, ohne dass man jetzt irgendwie das Betriebssystem oder sonst irgendwas anfassen muss und dann halt einen schlecht detektierbaren, eine schlecht detektierbare Backdoor dann halt im System hat, die man so mit normalen Mitteln irgendwie nicht erkennt. Mhm. Ja, fällt euch sonst noch was
ein? Ja, also es gab ja massenweise GSM-Talks,
ja.
Wie in welchen Weisen es überall kaputt ist und was man jetzt Neues machen kann.
Da gab es auch UMTS ist auch kaputt.
Ja,
UMTS ist ja grundsätzlich alles kaputt, alles Backdoors.
Ja.
Genau, beim GSM-Talk, da gab es halt einen, der einen eigenen GSM-Stack geschrieben
Harald
hat.
Harald Welte? Einer von derjenigen, die auch das GSM-Netz da betrieben haben und die Software dazu geschrieben haben.
Genau, ja. Und die hatten halt ein Telefon so geflasht, dass sie da ihren eigenen GSM-Stack drauf hatten.
Ja, und sie konnten
und
tatsächlich
konnten anrufen.
Damit telefonieren.
Das war halt schon
cool. Das war beeindruckend.
Das war halt schon cool. Halt ja. So komplett das Ding selber geschrieben. Und ja, wie gesagt, da sind auch wieder die Möglichkeiten grenzenlos. Ich meine, du kannst das Ding auch skripten, wenn du willst.
Ja.
Du kannst, was weiß ich, machen.
Ich glaube, wenn ich jetzt in irgendeinem Vorstand von so einem GSM-Telefonprovider sitzen würde, würde ich mir langsam
Sorgen machen. Ich hätte langsam Angst.
Ja.
Ja.
Also,
wenn ich in so einer Firma sitzen würde.
Das war halt.
Nee, wir machen ja sowas gar nicht mehr. Das ist ja alles
outgesourced.
Mhm. Nee, das ist nicht outgesourced, aber das ist einfach alles out of life, Lifecycle-Zende.
Ja, das sind gerade so Hacker, die wollen sowas hacken und ja, dann stößt man das
mal genau, ab. Hacker wollen hacken können.
Genau.
Ja. Und ja, also ich frage mich tatsächlich, was passiert, wenn da jetzt schlimme Sachen passieren.
Ach so, in Sachen Argumentation von Politikern ist mir gerade noch eingefallen. Der Talk von Martin Haase war wie immer gut.
Ja. Also habe ich ihn nicht gesehen, aber
ja, bestimmt.
Ja, er hat Argumentationen von Politikern.
Martin Haase ist der Linguistiker, so, der.
Ja, genau.
Der Maha, also kann man auch folgen.
Okay.
Maha. Ja. Auf Twitter und so. Und,
also lohnt sich immer mal wieder das anzugucken, ist durchaus amüsant und interessant, was man da in so ein paar Sätze reininterpretieren kann.
Ja, ist schon krass. Apropos Vorträge, wir haben jetzt über ein paar gesprochen, gibt es die denn irgendwie zum Nachschauen?
Überall.
Überall. Wie finde ich die denn?
Google wahrscheinlich. du gehst auf Google.
Aber ja, sind die offiziell schon rausgegeben?
Teilweise.
Also ein paar gibt's auf Events.
Schon, genau.
ccc.de.
events.ccc.de/congress/2010/wiki/documentation.
Ja, das so genau wollte ich es gar nicht wissen. Okay, aber man findet, also ein paar sind freigegeben und es werden wahrscheinlich weitere folgen und die paar, die wir jetzt angesprochen haben, könnt ihr mal vorbei surfen und euch angucken. Also ich gucke mir im Nachhinein eigentlich selten welche an, muss ich zugeben. Aber ja, so zwei, drei könnte man sich eigentlich nochmal angucken. Aber wenn man es jetzt nicht macht, macht man es nämlich gar nicht mehr. Also so geht es mir zumindest.
Ich muss sagen, ich habe tatsächlich nach dem letzten Kongress die Sachen, die ich irgendwie verpasst hatte, tatsächlich noch geguckt.
Also wie waren das, die du geguckt hast? Echt, ja, waren es viele?
12? Ja, 12? Keine Ahnung, 12. Also so, keine, so mal so,
also ich,
keine Ahnung, mal.
Mehr als zwei, drei gucke ich eigentlich hinterher.
Also bei mir waren es zwei, drei Abende, an denen ich mal geguckt habe und dann habe ich schon irgendwie mal so zwei Stück hintereinander geguckt, also kommt schon hin.
Na gut, aber viele sind es jedenfalls, die man da im Nachhinein guckt, nicht, aber vielleicht haben wir euch ja den Mund jetzt wässrig gemacht auf die paar, die wir angesprochen haben.
Lohnt sich auf jeden Fall.
Könnt ihr euch
den Mund wässrig, die Ohren blutig.
Die Ohren hoffentlich nicht blutig.
Vielleicht ein bisschen.
Gut,
dann ja, aber es gibt ja noch anderes Videomaterial.
Oh ja, ich habe
genau. Relevantes Videomaterial.
Mehr Relevanz.
Ja, was gibt's denn da?
Da muss ich mich so 50%ig selber pluggen.
Ja, also, das ist okay. Deswegen bist du ja da.
Ich habe mich ja für das Projekt nur gefreiwilligt. Also ich bin
und,
dann
die und du hast Sau, ja nicht die eingetragen. Vor der Kamera
rumrennen. Ja, ja, ich hab's nicht eingetragen.
Ich hab's ins Dokument eingetragen, darum bin ich schuld.
Dann ja, darfst du es anmoderieren. Oder nee, kannst du aber einfach weiterziehen.
Nee, komm, jetzt, geht's. Jetzt musst du. Jetzt hier. Hitzenritt, los geht's.
Hitzenritt.
Nee, also.
Was mit Video?
Das hat Haus gemacht, ein lieber Vereinskollege von drei Leuten von vier hier am Tisch. Der hat
über
das
den
Project,
reden wir gleich.
Ja, ja, der hat das Project Movie 2010 ins Leben gerufen, nachdem er letztes Jahr schon die Idee hatte, irgendwie so die etwas weniger exponierten Projekte in den Vordergrund zu rücken, indem er rumgeht und die Leute ein bisschen interviewt und die was zu ihren Projekten erzählen lässt. Und ja, da habe ich mich dieses Jahr freiwillig gefühlt. Dann hat er mir so ein Mikro in die Hand gedrückt und wir sind einfach mal losgerannt, ohne Plan und ohne alles und haben mal diverse Leute und Projekte näher unter die Lupe genommen. Und das Ganze gibt es jetzt auch zum Download.
Und zwar so volle Kanne in HD.
In
und
huge.
Alles. Ja, also die Files waren so groß, dass sie nicht mehr auf Vimeo gepasst haben.
Oh Gott. Yeah. Also aber warum?
Ja, weil es geht.
Was meinst geht. Du?
War das jetzt eine Frage oder war
ja,
das
betont? Ja, war nee, also, eine Frage. Warum? Warum so groß?
Ja, also wenn die Qualität vom Film schon nicht taugt, dann muss wenigstens das Filmmaterial in hoher Qualität
angucken. Ah, genau.
Okay. Mhm. Nee, eigentlich ist es ganz cool. Also bisher war das Feedback auch ganz okay.
Ja, also ich hab mal ein bisschen kurz reingeguckt. Ich fand's super. Und hab dann irgendwie auch übers Wochenende gleich angefangen, das Zeug über Torrent mal zu verteilen. Also wenn ihr da irgendwie Bandbreiten zur Verfügung stellen wollt, könnt ihr das gerne sieden. Ansonsten haben wir da mittlerweile genügend Rechner, die entsprechend ausgestattet sind.
Wir haben Energie.
Wir haben Energie. Und
ja, mehr geht immer.
Ja,
mehr
auf Energie. Jeden Fall. Also genau, man kann das Zeug jedenfalls schnell per Torrent ziehen und ansonsten gibt es auch diverse Mirrors, wo man es per HTTP runterladen kann.
Ich habe da auch gerade einen Seed noch, der
wunderbar.
Energie hat.
Also das Ganze gibt es dann auch im Internet unter foto23.com. Ah, du hast schon.
Ja.
Also foto23.com/pm2010.
Genau, wir verlinken das dann auch nochmal in den Shownotes. Und habt ihr vor, das öfter zu machen, oder?
Ja. Also wenn uns niemand aufhält, ist der Plan, das wahrscheinlich nochmal zu tun.
Nur vom Kongress oder auch von...
Also der grobe Plan ist es jetzt auf dem nächsten Kongress nochmal zu machen.
Auf dem Camp.
Auf dem Camp. Ja, du musst aufs Camp kommen.
Muss ich mal gucken.
Achso, der wohnt da vielleicht schon im Ausland.
Ja. Dinge und so.
Dinge und so.
Ja, jedenfalls ist der Plan, richtig. Das auf jeden Fall mal wieder zu tun. Muss ja nicht immer ich vor der Kamera stehen. Also es gibt auch andere Leute, die schlecht Mikro halten können und bei Aufnahmen in die Videokamera starren.
Mhm. Und schwarze Hoodies tragen können.
Schwarze Hoodies.
Rote Hoodies.
Ja, und schwarze.
Und schwarze.
Und schwarze. Ja, das war auch so ein super Ding auf dem Kongress, so ha ha ha, ich bin der mit dem schwarzen Hoodie. Das ist genauso wie ich bin der mit dem ThinkPad.
Oder ja, ich bin der mit dem Netbook.
Ja, oder mit dem MacBook.
Ja, ja.
Mit dem Netbook.
Also Netbooks sind mittlerweile, glaube ich, häufiger vertreten als
Ja, die MacBooks sind ja eh alle abgestürzt am ersten Tag, von daher.
War voll cool.
Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja, da gab es so, wie nennt man das?
Denial of Service nennt man das.
Ja, das nennt man Customer Service. Ja,
das nennt man Mac-Filter.
Ja. Mac-Filter.
Ja, das ist gut.
Das war ein Mac-Filter. Ja, da war irgendwie, da waren ein paar, da waren so ein, also ich war dann auch froh, dass ich keinen MacBook mitgenommen hatte. Ja, was war denn da?
Sobald du dich mit der MacBook ins WLAN eingeloggt hast, hast du einen Kernel-Panic gehabt und das Ding war weg.
Ja, aber warum das so war?
Ich glaube, da war so ein WLAN-Netz unterwegs.
Es lag an der Cisco-Konfiguration.
Die hatten ein ABGN-Netzwerk am Laufen und für den N-Modus hatten die irgendwie eine Konfigurationsoption, die eigentlich notwendig laut Standard gewesen wäre. Die war ausgeschaltet, hätte aber eigentlich einen sein müssen und das hat dann irgendwie so eine Division by Zero im Treiber oder so irgendwas ausgelöst war dann irgendwie.
Und dann
aber auch bloß bei den
reihenweise
verglüht. Aber auch bloß bei den aktuell geupdateten. Ja. Noch nicht mal bei den alten Kisten.
Bei den alten, da war irgendwie der Button.
Ja, aber das ist ja super. Also es gibt da auch die Survival-Seite für den Kongress. Da steht dann auch immer als einen Punkt drin, bitte vor dem Kongress noch die Software auf den aktuellen Stand bringen. Yeah. Damit auch alle neuen Lücken drin.
Genau.
Das haben auch alle Hacker schön fein gemacht. Am Tag vorher noch das Update reingespielt, was einen Tag vorher rauskam und dann alle geauen.
Lustig war es ja nicht nur bei den MacBooks. Die konnten ja einfach neu gestartet werden. Interessant war es bei den iPads. Die iPads musste man nämlich tatsächlich warten. Die konnte man nicht einfach so resetten. Da musste man warten, bis der Akku leer ist.
Oh. Ja, und du kannst auch nicht mehr Flash anmachen.
Ja, weil, nee, das Ding das hatte eine Kernel Panic. Da konntest du noch nicht mal irgendwas machen. Ja.
So cool. Und kannst ja den Akku auch nicht rausnehmen.
Ja.
Ja, genau, bei einem normalen
Telefon. Du kannst doch nicht mal was anmachen, was irgendwie viel Energie verbraucht, wenn es halt verrückt
ist. Ja, voll das coole Produkt war.
Ja, super fail.
Das heißt, das Ding lag einfach 3 Tage rum, wenn du es gerade voll geladen hattest.
Also, wir hatten da Kollegen dabei, die haben sich ein bisschen drüber aufgeregt.
Ich glaube, 8 Stunden hat es gebraucht. Ja. Oder so.
Echt?
Komplett.
So lang?
Nee, ich würde sogar noch länger sagen, oder?
Ja, ja.
Er zeigt ja nichts groß an, oder hat er nur wahrscheinlich hat er einen schwarzen Bildschirm, oder weißt
du was? Ich weiß nicht.
Ja, okay, aber auf jeden
Fall.
Schwarzer
Bildschirm wäre schlimmer.
Also, Hauptsache tot, oder?
Hauptsache tot, genau.
Hauptsache tot, ja. Die sind jetzt alle geowned und sind jetzt eigentlich nicht nur von Apple geowned und fangen Wi-Fi
und
übertragen Bilder und übertragen irgendwie deine persönlichen Daten an Apple, sondern auch gleichzeitig noch ans Hackcenter.
Ach, die i-Telefone auch alle.
Ja.
Phone.
Die waren auch alle weg.
Das ist geil.
Also so richtig geil.
Ja, so eins muss man Apple lassen. Also wenn irgendwas funktioniert, dann überall.
Dann wenigstens konsistent.
Ja. Wenn man Exploits hat, dann wenigstens überall. Ist wie Cloud Computing. Ja, eine Kiste geowned, get done free.
Ja, also ich kann ja hier
also jetzt, ihr wisst, Public WLAN aufmachen und genau diese Konfiguration.
Ja, also wenn man...
Ist das schon gepatcht eigentlich?
Ja, wahrscheinlich nicht. Da kam bis jetzt noch kein Update. Also ich vermute mal, das wird dann mit dem nächsten Update ausgeliefert. Achso, wo wir gerade noch beim WLAN waren, also wer dann tatsächlich noch Linux benutzt hat, ich habe da unter Arch Linux, da gibt es ja diesen WPA Action Daemon, der so automatisch sich auf WLAN-Profile, über WLAN-Profile Netzwerke sucht und dann versucht sich automatisch darauf einzuloggen.
Also er klickt alles an und... Oder wie war? Oder?
Nee, das ist einfach so ein Hintergrunddienst, der versucht dann einfach sich... in die Netze, die hier als in deinen Profilen hinterlegt sind.
Okay, einfach einzuloggen.
Er scannt die und versucht sich dann jeden Access Point einzuloggen, den er gerade, also der probiert die halt nacheinander durch, wenn ein einzelner Net reinkommt, was in diesem Netz extrem sinnvoll war. Weil ich hatte dann meistens so nach ein paar Minuten hatte ich dann tatsächlich immer Netz, weil irgendwann hat er einen Access Point auf 5 GHz gefunden, wo dann relativ wenige Leute drauf waren. Und so hatte ich schnell das Internet. Und die Leute, die dann halt irgendwie nur einen 2,4 Gigahertz-Chip für WLAN drin hatten, die mussten dann leider draußen bleiben.
Also bei mir hat das auch mit N nicht funktioniert, aber nee, es könnte auch an der hyperaktiven
Ungeduld halt liegen. Das Problem mit N ist, da ist das Problem ja nochmal größer, weil man sendet mit mehreren Antennen und wenn die das auf 2,4 Gigahertz laufen lassen, dann hat man mit N tatsächlich, sendet man mit drei Antennen jeweils auf auf unterschiedlichen Kanälen und im 2,4 Gigahertz Band hat man nur drei Kanäle, die nicht überlappen. Oh. Also man hat irgendwie nur 1, 6 und 11, ja. die kann man so zusammen betreiben, ohne dass sie sich überlappen. Das heißt, wenn man das mit N macht, dann ist da der komplette Frequenzbereich zu.
Ja, aber viel schlimmer sind die ganzen kleinen Devices, die alle gestrahlt haben. Das waren jetzt x-mal mehr als die Laptops, die ab und zu mal an waren.
Ja, also so eine Nacht im Hexen, da ist dann schon Hautkrebs fördernd.
Ja, ich glaube, ich glaube einfach, das größte Problem war, dass zu viele Leute versucht haben, in die Access Points reinzukommen.
Ja, also ich meine, die sind ja auch irgendwann überlastet. So viele Leute können die auf einen ja auch gar nicht drauflassen. Und selbst wenn die so viele dahin hängen,
wie gesagt, darum,
irgendwann sind auch die Frequenzen alle so
nach. Darum war es ja gut, diesen WPR Action Demon zu haben, weil der hat dann irgendwie von den 12 Access Points, die er da empfangen hat, hat er irgendwie mal die ersten 8 durchprobiert und dann ging es irgendwann mal.
Ja.
Und das war gut.
Okay. Kann ich tatsächlich auch empfehlen. Ich hatte das Ding danach installiert über UMTS. Und das hat getan tatsächlich.
Okay, dann müsst ihr mal den Link hier noch nachreichen.
WPR Action Demon, können wir picken.
Ja. Gut. Dann kommen wir mal, ich würde sagen, 27.3 lassen wir mal so. Ich hoffe mal, wir sehen uns alle irgendwie auf dem Camp wieder.
Ja, gucken wir mal.
Gucken wir mal, mitten in der Pampa in Brandenburg. Ja. Da wisst ihr, stehen drei Nazis auf dem Hügel und so.
Ich glaube, die gibt es da gar nicht mehr. Das ist alles weg. Nichts haben wir mehr.
Ja. Egal. Und dann natürlich Ende des Jahres, 28C3. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr mal wieder hin. Aber ich fand es auch ganz genüsslich, einfach so mit ein paar Leuten rumzusitzen, Wein zu trinken und Beamer und sich die Vorträge anzugucken.
Also, hast du das gemacht?
Geht auch. Ja, ja. Aber leider nicht so viele. Wir haben tatsächlich viel gearbeitet. Aber so 4, 5 haben wir schon geguckt. Jo. Und das ist dann echt nett.
Also Shackspace gab es ja auch diese Peace Missions, wo dann irgendwie 2 Streams gleichzeitig übertragen wurden. Und es gab sogar zwischendurch noch in den großen Saalen eine Live-Schaltung über Skype, wo dann irgendwie aus dem Check mit irgendwie gefühlten 20 Minuten Verzögerung so ein Bild übertragen wurde.
Ja.
War ganz lustig.
Ja. War lustig, aber war schon.
Ich glaube, während wir das gemacht haben, den Stream aus dem Check, hat irgendjemand schon den Bernsteins Talk implementiert.
Ja. Ja, den hat er schon selber implementiert.
Ja, mit Shell-Skripten.
Ja, mit Shell-Skripten.
Ja, dann war das so ein Script-Kiddy. Copy-Paste.
Copy and Paste.
Ja, aber wo wir jetzt schon bei genau. Copy und Paste sind.
Wir schon bei Pseudocode sind.
Genau, wo wir bei Pseudocode sind.
Ja, okay, ja, Python ist Programmiersprache 2010. Das heißt, das
Konfetti!
Was das eigentlich bedeutet, ist, dass
Also ich habe ja angefangen, Ruby zu lernen.
Nee. Was das eigentlich bedeutet, ist, dass sie die meiste Steigerung in der Benutzer- oder in der Benutzungszahl.
Die Frage ist, wie viel sagt das aus? Weil,
nix, aber ich find's cool.
Ja, das ist schon cool, aber man muss sich da mal angucken. Platz 1, Java. Platz 2, C. Platz 3,
Schmerz.
C++.
Oh, noch mehr Schmerz.
Jetzt. Pass auf, jetzt kommt's auf Platz 4, PHP.
Ja, und noch mehr Schmerz. Aber, PHP ist tatsächlich 2 Prozentpunkte gestiegen vom kompletten Benutzung.
Ja, also da ist Python dann tatsächlich stark gestiegen. Danach kommt irgendwie C#, Visual Basic. Das gibt's noch?
Ja, das ist. Ich werde da auf Arbeit öfter mal mit konfrontiert. Also so Kunden, die nicht programmieren können, die nehmen dann ganz gerne Visual Basic.
Also aber das ist dann Visual Basic for Applications, oder? Wenn schon dann im Excel.
Boah. Es gibt auch so Leute, die wollen Schmerzen. Das so semi-ernsthaft machen, benutzen
Schmerzen.
Visual Basic, aber haben trotzdem keine Ahnung, was zu tun.
Oh, schrecklich.
Das ist painful.
Ja, also die ersten 4 sind einfach Schmerz.
Also und dann kommt halt Python. Die ersten 4 ist so die Riege. Die mag man eigentlich nicht, wird aber gelegentlich dazu gezwungen, sie zu nutzen.
Ja, das ist immer so, tut weh, das zu programmieren, aber man kriegt halt relativ viel Geld dafür, was dann den Schmerz wieder ein bisschen
Lindertier.
Genau. Ja.
Nee, doch, das ist tatsächlich so.
Okay, Ruby ist auf.
Ja, das, deswegen Platz, kriegen Platz die Java-Programmierer auch so viel Geld, weil das ist die schmerzvollste.
Nee, nee, dann müsst aber C mehr Geld bekommen.
Stimmt, ja.
Platz 10 ist
ja,
Ruby.
Ja, die sind tatsächlich auch gefallen von der Benutzung.
Komisch.
Ja, das ist jetzt perfekt. Jetzt, wo das wieder fällt, kann ich ja als Sprachenhipster wieder drauf aufspringen.
Dann genau. Aber Ruby ist dazu trotzdem viel zu bekannt. Also wenn, dann müsstest du sowas wie Racket nehmen oder...
Den ganz heißen Scheiß gerade.
Oder Clojure. Oder,
genau.
Oder was könnte man da noch nehmen?
Scala.
Scala schon wieder zu bekannt.
Oder halt was ganz Antiquiertes einfach
also
nehmen.
So
Fortran.
Cobol.
Cobol, ja.
Ja, Lisp. Lisp wird ja tatsächlich noch von Leuten benutzt.
Lisp ist halt auch cool.
Ja, Lisp ist einfach creepy.
Nimm Pascal.
Also Lisp ist halt vor allem extrem mächtig.
Ich hab das mal probiert und Delphi. Ich hab mich dann an den ganzen runden Klammern geschnitten.
Ja, nee.
Das Problem ist, wir programmieren momentan JavaScript und da sieht unser Code... ähnlich aus wie Lisp.
Schlimmer.
Das Problem ist bloß, wir haben zwei verschiedene Sorten Klammern. Wir haben
und Semikolons.
Und Semikolons. Das heißt, wir haben einmal runde, einmal geschweifte Klammern und dann haben wir noch Semikolons.
Ja.
Also,
und cool.
Scheiße, Bernd. Wenn man viel mit vielen Funktionen und Callbacks und so weiter arbeitet, dann...
Dann wird es schmerzhaft.
Dann wäre Lisp vielleicht auch nicht schlecht, weil da hat man nur eine Sorte Klammern und keine andere Syntax mehr.
Ja, das, also was mich an Lisp halt irgendwie stört, ist halt, dass du so... Ich weiß gar nicht, was mich stört. Ich einfach dieses ganze Listenkram. Ich kann es tatsächlich nicht beschreiben. Es ist viel einfach so, du musst so ganz für so ein bisschen was musst du irgendwie wilde Sachen schreiben. Also du willst irgendwie das dritte Element und dann machst du.
Ja, also die Leute,
Befehle.
Die die Sprache erstellt haben, wollten sich eigentlich keinen...
Die wollten Hips sein einfach.
Ja, nee, die wollten sich keinen Abstrakt-Syntaxbaum parsen aus einer Hochsprache, sondern man schreibt den Abstrakt-Syntaxbaum einfach so mit runden Klammern hin.
Ja, also was ich meine ist zum Beispiel dieses Kadro... Wo du dann halt irgendwie, je nachdem wie viele A's und D's du hast, hast du halt bestimmte
Elemente. Du meinst mit K und, wie heißt das andere?
K und CDR.
Ja, genau.
Und je nachdem wie du die zusammenbaust, hast du dann halt irgendwie das 12. Element von hinten oder so.
Ja.
Und das ist halt super creepy einfach. Da ist Python halt cool, weil die so ein cooles Slice und Dice haben für ihre Listen.
Ja. Also Python tatsächlich für Rapid Prototyping oder ich habe halt vor einer Weile mal Vorlesung gehabt, wo es um Data Mining geht. Dafür ist Python eigentlich auch ziemlich cool geeignet.
Hm.
Ja.
Viele benutzen halt Python einfach, um ihren mathematischen Kram zu machen, weil sie denken halt, okay, schreiben wir Pseudocode, aber wenn wir Pseudocode schreiben, können wir auch gleich Python schreiben.
Ja, ist tatsächlich so. Also viele Leute, die ich so kenne, die auch so Sachen in MATLAB oder sowas machen, die benutzen dann, wenn sie sowas mal ausprogrammieren müssen und irgendwie keine MATLAB-Lizenz zur Verfügung haben, halt auch irgendwie Python, um ihr Zeug schnell runter implementieren zu können. Und es gibt ja da auch so Bibliotheken, die einem dann so imaginäre Pi. Zahlen und so das Ganze...
Wie heißt denn die? MathPi? Nee, Pi?
MathPi?
Ich weiß nicht, ich glaube, die heißt nicht so Pi. Pi. Nee.
Egal. Es gibt eine Bibliothek, die...
mit PY hinten.
Mit PY hinten.
Ja.
Okay. Ja,
genau.
Python ist
cool.
Also tatsächlich, was auch so in den meisten Vorträgen auf dem C3 wurde mit Python irgendwie Kram gezeigt.
Ja.
Oder halt Assembler.
Achso, ja, wir waren noch in so einem Vortrag. Das war unser erster Vortrag, den wir gesehen haben. Und der Mensch hat einfach nur Folie für Folie Assembler-Code an den Beamer geworfen und müssen dann irgendwann haben wir dann gedacht. Nee.
Das war irgendwie.
Das war dann zu anstrengend. Doch, durchaus.
Was war denn das? Deobfuscation through Optimization.
Ja.
Und das war echt creepy.
Okay.
Genau, zu Ruby noch. Ruby hatte jetzt keine Pfeile mehr für ihre Dictionaries.
Die haben die Hashrockets wegoptimiert.
Die haben jetzt Doppelpunkte.
Ja.
So wie jede normale Programmiersprache.
So wie JSON.
Ja, so wie JSON oder wie Python.
So in der Art, ja. Aber ich fand die Hashrockets cool, weil die hatten einen coolen Namen, die hießen Hashrockets. Jetzt gibt's keine Hashrockets mehr.
Ja,
ja,
aber du sparst jetzt für die Buchstaben. Die Zeichen, sorry.
Ja, ein Zeichen.
Ja.
Aber es verbraucht weniger Platz, muss man weniger eindrücken.
Genau, und du musst, glaube ich, du kannst die Leerzeichen noch weglassen. Oder eins oder so, oder zwei. Also du brauchst bei den Doppelpunkten keine Leerzeichen.
Ja, ja.
Kannst du voll alles einsparen, wird alles besser.
Voll gut. So, genug Programmiersprachen genannt.
Genau, kommen wir zu einem kriminellen Vereinigung.
nach Paragraf.
Das habe ich nicht dazu gesagt.
Zu einer kriminellen Vereinigung.
Einfach nur kriminell. Ich habe nicht gesagt, wozu, aber
sie sind kriminell. Das ist eine kriminelle
Awesome. Genau. Das könnt ihr ja dazu dichten, was auch immer. Ne? Kriminell auf jeden Fall, awesome. In der ihr alle seid.
War ja schon ein paar Mal Thema hier. Also ich glaube, das erste Mal in Radio Tux 96.
Ja, der Klaus war da mal
zu Besuch. Dann wiederholte Male bezüglich irgendwelcher Veranstaltungen und was war das letzte Mal hier irgendwie so?
Du suchst einfach in Google,
Nein. Ich bin schon auf der Seite mit dem relevanten Content.
Ja, die Suchfunktion benutzt.
Ja, okay. Du brauchst keine Ordnung, du musst nur suchen. Genau. Nein, also erstes Mal waren wir hier.
Wer Ordnung hält, ist eh nur zu voll zum Suchen.
Am 25. März. Radio Tux 96.
Ja. Oh, schon so lange her.
Eine vorzüglich chaotische Sendung.
Ja, die war sehr chaotisch, glaube ich.
Nein, ich fand's gut.
Habe ich sogar meinen Eltern vorgespielt.
Ja, die 112 darfst du aber nicht zeigen.
Da konnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich konnte meinen Eltern so erzählen, was ich so im Radio mache und ich konnte ihnen erzählen.
Und du konntest dafür sorgen, dass sie dir nichts mehr vererben.
Nee. Ihnen erzählen, was der Shakespeare macht, ohne dass ich selber reden muss. Das war
so
gut.
Praktisch.
Praktisch. Okay.
So.
Gut, also
kannst du jetzt nochmal machen.
Es geht um den, wer es noch nicht weiß, um den Shakespeare, den Hackerspace hier in Stuttgart. Und der ist am Nordbahnhof.
Richtig.
Auch Nordbahnhof, da irgendwo gedacht, im Fleiderer-Areal.
Genau, im Fleiderer-Areal.
Im ehemaligen
Fleiderer. Nein, also
Und aber ihr habt irgendwelche Probleme.
Ja, so ganz winzig kleine Probleme.
Ja, es gibt ja hier so in Stuttgart so ein kleines Projekt, was so ein bisschen Geld verschlingt.
Ja, so ein typisch deutsches Projekt, die graben da Löcher und legen sich rein. Und wie die Deutschen am Strand.
Nee. Hat man schon mal vielleicht gehört, Stuttgart 21?
Ja, die wollen so einen Bahnhof verbuddeln. Unter anderem auch den Nordbahnhof, aber den wollen sie zumindest abreißen.
Nee, den wollen sie einfach nur abreißen, also beziehungsweise das ganze Areal, was da außen rum ist, weil da irgendwie Gleise und so hin sollen.
Ja, das soll so eine Logistikfläche werden.
Ja, oder?
Also auf Deutsch ein Kieshaufen.
Ja, also einfach, also da gibt es ja neben uns auch noch Künstler und so, das wollen sie einfach abreißen und Kieshaufen hinsetzen stattdessen.
So praktisch, das ist eh viel schöner.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Als ein Haufen Nerds auf jeden Fall.
Wenn es wenigstens Marmorplatten wären, wäre es ein super Bauhaus. Aber
Wann wollen sie denn diesen Kieshaufen da aufschütten?
Ja, also die Bahn will jetzt wohl noch vor den Wahlen hier irgendwie den Maximum Damage fahren. Sprich, wir haben da tolle Post bekommen. Mhm. Das war Mitte Dezember.
Kurz vor Weihnachten also.
Ja, also pünktlich zu Weihnachten haben wir so einen kleinen Brief bekommen. Von unserem Vermieter, und Post vom Vermieter ist in der Regel nicht so toll, und diesmal haben den bei uns alle in der Reihe gekriegt, so den gleichen Brief mit persönlicher Anschrift, und da hieß dann okay, thanks, bye. So Ende März wird hier irgendwie gesprengt.
Ende März wird gesprengt, steht drin.
Nee, also
rückgebaut.
Rückgebaut. Ja, zu Kieshaufen rückgebaut. Genau.
Ich
glaube, das machen die immer erst nach den Wahlen.
Zu Deutsch schmeißen die uns aus unserer Wohnung raus.
Das ist ja blöd.
Ja, die wir uns jetzt in den letzten 9 Monaten...
Das ist jetzt schon mehr. Also, wenn die uns Ende März rausschmeißen, sind wir da genau ein Jahr drin gewesen.
Ja, aber wir haben jetzt ja noch ein paar Monate. Also, als wir den Brief bekommen haben, waren es, glaube ich, noch knapp neun Monate, in denen wir da drin waren.
Stimmt, ja. Ja. Also wir waren gerade schwanger und dann kam das hier so raus und dann so, ist nicht. Ja, also die haben uns das rausgeschmissen und wir sind gerade fieberhaft daran, irgendwie eine neue Location hier in und um Stuttgart zu suchen. Was alles gar nicht so einfach ist, weil ein Hackerspace hat so gewisse Anforderungen.
Ja, und vor allem sind wir ja auch nicht weniger Leute geworden. Das heißt, wir hätten gern einen größeren Space.
Ja, also.
Was habt ihr denn für Anforderungen?
Ja, also erstmal mehr Platz, weil wie Fleidi gerade schon gesagt hat,
was
wir haben uns
ist
mal
mehr Platz.
Ja, also ich fange mal ganz vorne an. Wir haben uns ja gegründet letzten Februar mit 23 Mitgliedern. Das ist es ist echt so.
Nee, wir waren tatsächlich 23.
Wir waren der 24. Dabei. Der gekommen ist, du musst wieder gehen, weil
oder du
gerade 23. Und du holst doch mindestens so viele Leute, dass wir 42 sind.
Ja. Nee, also es kamen tatsächlich noch zwei nach, aber die kamen dann schon abends, als die Party schon
vorbei war. Ja.
Die haben wir einfach so lange draußen gelassen, bis dann vorbei war.
Anyway, wir hatten da 23 Mitglieder und dann hat es da irgendwie so ein dickes Slurp gemacht in und um Stuttgart und wir haben erstmal alle Nerds aufgesaugt. Also alle Nerds, die irgendwie basteln wollten und jetzt sind wir irgendwie 85 und wachsend. Ja, und dann sind die 120 Quadratmeterchen, die wir jetzt irgendwie hier am Nordbahnhof behausen und bewirten, nicht mehr ganz ausreichend für das ganze Spielzeug, was wir da lagern.
Ja, vor allem, wenn man dann überlegt, dass halt auch noch große Sachen irgendwo momentan zwischengelagert werden, die vielleicht auch irgendwie gerne einen Ort hätten, also, um hingestellt zu werden.
Wir bekommen da öfter mal so Sachen geschenkt. Das heißt dann so, ja, wir haben da was über, wollt ihr das haben, sonst schmeißen wir das weg. Und dann haben wir gesagt, ja, ja, ja. Und jetzt haben wir irgendwie eine SMD-Bestückungsautomaten.
das Ding ist huge.
Ja, das gute Stück wiegt auch nur irgendwie 450 Kilo auf seinen 1x1x1 Metern. Und die einzige Öffnung bei uns im Space im Moment, durch die wir es reinbekommen würden, wäre das Decke. Küchenfenster. Oh.
Ja, durchs Küchenfenster?
Ja, ja.
Aber dann geht es nicht weiter, oder?
Ja, doch, durchs Küchenfenster haben wir ja auch schon
Automaten reingegangen. Ja, klar, aber nicht weiter. Also, ja, dann bleibst du in der Küche.
Also sagen wir es so, durchs Küchenfenster, wenn man den richtig dreht, ist es so Tetris-Style. Hm. Wir haben dann irgendwie noch so 2 Finger breit Platz.
Oh ja.
Links und rechts. Oder einen Finger, weiß nicht. Aber dann steht er halt in der Küche und so ein Halbtonnen Bestückautomat.
Aber das ist ja jetzt auch kein Problem mehr. Ihr könnt ja das Fenster einfach rammen, weil es ist ja eh bald.
Wir können auch theoretisch einfach das Dach runternehmen, wenn wir lustig werden.
Das sind eh nur Thermoplatten. Wir können ihn oben aufsetzen und einfach
fallen lassen.
Nee, einfach warten, bis das Ding runtergefallen ist.
Nee, ja, da können wir dann unser Ballpit unten drunter aufbauen.
Oh, ein Ballpit. Yeah. Wir brauchen sowas. Wir haben schon geguckt, irgendwie 1000 Bälle.
Wir brauchen einfach 5000 Euro. Wir brauchen 5000 Euro, dann kriegen wir 100.000 Bälle.
Das fände ich aber cool.
Das würde ich jetzt einfach nochmal dann auf unsere Spendenliste, auf die ich da
genau, wir brauchen einfach 5000 Euro für Bälle.
Aber ich meine, so 2000 cool. Bälle reicht schon.
Ja. Nee, 5000 wäre schon cool.
Nee,
5000 Euro für 100.000.
Also, 100.000 meine ich.
Ja. Okay, machen wir weiter.
Back to topic.
Wir brauchen Platz.
Ja, wir brauchen Platz. Und die Anforderungen, die wir sonst noch so haben, außer eben Platz, also mehr als 120 Quadratmeter, ist irgendwie trennbare Räume. Im Moment ist es irgendwie ein großer und da kommt man sich dann öfter mal audiovisuell ins Gehege. So, die Nachbarn sollten eigentlich auch ganz cool sein, weil wir arbeiten irgendwie gern mal Wochenende nachts um 5 Uhr morgens.
Ja, da gibt es zwischendurch auch mal Leute, die da Audio-Experimente fahren. Das heißt, wir sollten auch nicht unbedingt lärmempfindliche Nachbarn haben.
Ja, also wir bräuchten eigentlich so
nachts.
Ja, ja,
nachts.
Na, wir bräuchten eigentlich so irgendwie so ein cooles Umfeld, wie wir jetzt haben. So
eigentlich das sind groß.
Ja, das, was wir jetzt haben, in groß und nicht an der Location, wo wir jetzt sind. also so ein bisschen industrielles Flair. Einfach so irgendwie Bude, Wasseranschluss, Strom, Internet soll es da haben, Dach über dem Kopf, Heizung wäre ganz cool.
Nee, Heizung wäre hot.
Ja, Heizung wäre cool. Also bis Mitte Jahr war unsere Heizung cold. Anyway. Ja, wir haben uns auch schon so Sachen angeschaut, wie irgendwie was in Cannstatt und da war dann halt irgendwie ein Club drunter und das war dann für uns auch wieder nicht cool, weil dann war der Club zu laut für uns. Oh, ja, ist nicht ganz einfach, da jetzt was zu finden. Wir sind allerdings hier heftig am Suchen, wir haben da eine eigene Gruppe für, die sich da aktiv drum kümmert. Die machen da auch ziemlich gute Arbeit. Das Problem ist nur, Miete und so, das decken wir dann aus unseren Mitgliedsbeiträgen. Das sollte eigentlich mittlerweile ganz gut funktionieren. Nur Sachen wie Umzug, Einmalkosten, Neuanschaffen, Renovieren, das reißt immer irgendwie so ein riesen Loch in den Geldbeutel.
Also gerade wenn man überlegt, dass wir, als wir jetzt im April im Scheck eingezogen sind, halt auch die kompletten Stromleitungen und Netzwerkleitungen und so weiter neu verlegen mussten. Das wurde damals auch durch Spenden dann eingezogen. Und
Von den paar Mitgliedern,
die wir damals hatten. Also das heißt, wir haben ja alles aus eigener Tasche finanziert, mehr oder weniger. Und das kostet uns halt jetzt im Endeffekt auch wieder.
Ja, also damals.
Als die Zeit noch gut war.
Vor einem Dreivierteljahr. Als wir das zum ersten Mal gemacht haben, also 120 Quadratmeter, das ist nicht so der Riesenbringer. Also Wände streichen, Kabelkanal an die Wand und so weiter. Das hat uns auch schon irgendwie so rund 800 Euro gekostet. Mhm. Und neuer Space wird das nicht einfacher. Und dann muss man das ganze Spielzeug irgendwie rüberkarren und Sachen mieten und ja. Deswegen haben wir gedacht, wir fragen einfach mal ganz höflich. Vielleicht gibt es ja Leute, die uns so cool finden und uns helfen wollen. Also am meisten helfen kann man uns natürlich, wenn man bei uns Mitglied wird. weil dadurch können wir dann mehr Miete zahlen.
Was kostet der Mitgliedsbeitrag pro Monat oder pro Jahr?
Also Schüler, Studenten und so weiter sind bei uns pro Monat mit 8 Euro dabei. Ja. Und Vollbeitrag für Berufstätige ist bei 20. Gerne auch mehr. Also wir sind da nach oben offen.
Okay.
Also wir haben noch den Awesome-Tarif. Ja. Der ist dann plus Infinite Euros. Ja. Damit wäre uns enorm geholfen, wenn ihr einfach bei uns Mitglied wärt. Ihr dürft dann auch vorbeikommen und Spaß haben. Ja, ihr dürft dann auch vorbeikommen, Spaß haben, eure Projekte
vorbeikommen und mal vorbeigucken darf man so oder so.
Ja, also wir sind eigentlich prinzipiell offen, wenn ihr mal vorbeischauen wollt. Wenn ihr uns findet, so im Nordbahnhof. Ja. Wir haben da auch so eine Anfahrtsbeschreibung auf shackspace.de. Offen ist eigentlich immer so unter der Woche ab, was wird das sein, so 6 Uhr, 7 Uhr?
6, 7, passt.
Und am Wochenende eigentlich mal durchgehend.
Ja.
Und im Zweifelsfall gibt es in unserem Wiki, also shackspace.de/wiki, gibt es auch so einen Statusanzeiger, der einem dann sagt, ob der Space gerade offen ist oder nicht.
Ja, wir haben da so kleine Spielereien implementiert.
Ja, genau, wir haben da auch schon mal drüber geredet, dass da irgendwie so der die Schlüssel mit einem Key, mit einem SSH-Key aufgemacht werden kann.
Achso, da sitzt tatsächlich jemand gegenüber von dir, der das implementiert hat.
Ja, unter anderem. War ich und Ansi waren das.
Ja, coole Geschichte.
Ja, was kann man noch machen, um uns zu helfen? Man kann das natürlich spenden. Wir haben mittlerweile auch so ein Flutter und so ein PayPal und das ganze Übliche.
Man kann hier auf rescue.checkspace.de gehen.
Genau, also wer jetzt
dann
irgendwie...
Dann flatter ich doch gleich mal.
Wer jetzt
ich kann auch gleich subscriben, aber ich habe jetzt ja nur geflattert. Da sind auch mehrere Flutter.
Weiter unten.
Ich kann nochmal flattern.
Genau.
Doppelflatter. Oh, das ist ja noch ein
Flutter. Wir haben sogar einen Offline-Flatter-Button bei uns an der Türe kleben.
QR-Code,
da kann man einfach draufklicken.
Was du wünschst.
Achso, ich habe gedacht, da kann man gleich Geld reinstecken.
Ja, das geht natürlich auch.
Also. Ja, einfach mir drin geben direkt. Also,
Und ansonsten kann man auch gerne irgendwie, wir haben auch Spendenkonto, wo man irgendwie Geld drauf überweisen kann oder PayPal oder.
Seid ihr ein gemeinnütziger Verein?
Ja,
das heißt also,
du kannst es dann absetzen.
Genau, ich kann es absetzen von der Steuer.
Richtig.
Ja,
kannst du.
Genau. Also. Da gab es auch. Wer ist das?
Das ist der Rechner. So. Das macht er auch.
Computi.
Nee, also wir sind gemeinunnützig mit Bildungsauftrag und so.
Mhm.
Da war irgendwas, ich glaube, bis 100 Euro muss man nicht mal eine Spendenquittung haben. Ja. Und drüber gibt es die dann auch. Also da wir können das ausstellen. Flydi war schneller.
Nein.
Ja, wir haben auch eine Webseite dazu aufgesetzt, rescue.checkspace.de. Da ist dann auch mal so eine kleine Liste über eine kleine Auswahl unserer Projekte, die wir so durchgezogen haben und auch Veranstaltungen, die schon liefen. Also diverse Veranstaltungen wurden hier, glaube ich, auch schon im vorherigen Radio Tux Sendungen geplagt.
Über was haben wir denn geredet? Wir haben über den Tag der offenen Tür geredet. Wir haben
Stuttgart 42.
Stuttgart 42 haben wir, glaube ich, mal geredet. Und wir haben
über NoSQL Summer haben wir geredet.
Die GTUC-Sachen und NoSQL Summer haben wir angesprochen.
Und immer wieder einfach angesprochen.
Ja.
Also war ab und zu mal Thema auf jeden
Fall. Also wer ja hier regelmäßig reinhört, dem dürfte der Check auch was sagen.
Ja, also kommt einfach mal vorbei, schaut rein. Wir sind eigentlich ein ganz munterer kleiner Haufen.
Ja,
oder vielleicht habt ihr ja auch in der Nähe hier Verwandte, Bekannte, die irgendwie einen Raum, größeren Raum, Haus haben, was irgendwie frei steht.
Also tatsächlich irgendwie Geld und Waren würden uns sehr helfen, aber vor allem auch Tipps, wo man nach einem vernünftigen Raum gucken kann, ob wenn jemand vielleicht irgendwie Bekannte hat, die leerstehende irgendwie Gebäude haben oder so. Gerade sowas würde schon extrem helfen.
Wir machen auch gern kostenlose Körperwärmebeheizung.
Gruppengröße.
Wir kommen da einfach mal mit so einer Gruppe Nerds und Spielzeug an und machen einfach die Bude warm. Also, das ist kein Problem.
Genau.
Ja, wir machen es wie die Seabase. Die brauchen keine Heizung, sondern die heizen mit ihren Gadgets.
Mit ihren Servern, ja.
Ja, mit dem Strom. Also die haben halt ja auch große Lichter und so.
Ihr braucht 2000 Euro im Jahr für Strom.
Ja.
Ja, aber die Seabase ist natürlich auch cool. Also die haben auch viel Platz noch. Also gerade das Unterdeck. Wir ja auch mehrere Sendungen schon mal gesendet.
Wir haben...
Sendung gesendet.
Sendung.
Wir haben da tatsächlich auch jetzt, als wir in Berlin waren, mal eine Führung bekommen durch die ganzen unterirdischen Sachen.
Mhm, da kommt man so selten, also die sieht man so selten. Ne,
ja, da kommt man halt als Nicht-Mitglied nicht rein.
Ja.
Ja. Ist ja kein Problem, weil ihr wart ja in Begleitung von zwei Mitgliedern.
Ja, ja, wir kennen ja die Leute.
Ja, ja. Es gibt da so Überschneidungen.
Ja. Da gibt es tatsächlich Überschneidungen, was vielleicht dazu führt, dass wir demnächst zwischen Scheck und Siebes gemeinsame Softwareprojekte machen.
Ist doch gut. Oh. Davon weiß ich ja noch gar nichts.
Mehr Hackerspaces auch zusammen.
Der Haustier hatte da
was. Achso, genau, Haustier, da war was direkt tatsächlich,
ja,
wo wir was gesagt haben.
Haustier ist ja auch bei Scheck.
Genau.
Ja, ja.
Wir haben ja schon mal Mediengewitter vorgestellt.
Ja, und wir überlegen, also Haustier überlegt sich mit einem Freund von sich da einzusteigen.
Genau.
Oh, ja. Ja, stimmt.
Und wir brauchen noch Designer, Webseitendesigner.
Pixelschubser.
Wir bräuchten Leute, die sich tatsächlich extrem gut mit CSS und kleinseitigem JavaScript auskennen.
Ja, kleinseitiges also, JavaScript ist tatsächlich nicht ein Muss, aber
JavaScript
so CSS-Kram.
JavaScript kriegen wir in den Griff. Allerdings CSS und vor allem Pixelgrafiken und so weiter ist jetzt nicht so unsere Domäne, daher werden.
Zu unsere Domäne, das war noch gut übertrieben.
Ja. Also Pixel schubsen kann, glaube ich, keiner von uns und ja.
Ja.
Aber zurück zum Thema Shackspace.
Shackspace.
Ja,
Shackspace. Das ist ja auch ein Projekt vom Shackspace.
Genau, ist auch ein Projekt, was im Shackspace stattfindet. Genau.
Shackspace braucht neuen Space.
Genau.
Ja, gut. Wir können nur dazu aufrufen, wenn jemand eine Idee hat, kann er sich an euch wenden.
Ja.
Und ich hoffe mal, dass das klappt irgendwie nicht, dass ihr demnächst auf der Straße seid.
Ja, das wäre tödlich für das ganze Projekt, wenn ich mal so hart ausdrücke.
Ja.
Also der Hackerspace ohne Space ist einfach doomed.
Ja,
das geht vielleicht ein einen Monat gut, aber danach rennen die Leute weg.
Man hat das ja am Anfang auch gesehen, die Masse der Leute kam dann im Endeffekt auch erst, als wir tatsächlich einen Raum hatten, wo man auch, den man auch besuchen konnte. So.
Genau.
Weil sonst am Anfang bei den Pläni, die da stattgefunden haben, da waren halt, keine Ahnung, es hat irgendwie in so einer Kneipe an den Stammtisch gepasst, dass wir da irgendwie zu 5, 6 oder so gesessen sind.
Mhm. Ja. Also viele waren halt auch passiv einfach, dass die geschaut haben, was tut sich denn da, ich war ja genauso, also ich habe mir das auch erstmal angeschaut, was da überhaupt passiert, und als dann tatsächlich ein Raum da war, bin ich dann gekommen.
Ja, da haben wir dann auch gleich angefangen, OpenWRT kaputt zu machen.
Ja, es hat mich echt gewundert, dass wir überhaupt 23 Gründungsmitglieder hatten. Das war eine Gründungsveranstaltung. Ja,
bei mir war das auch so eine nackte Nebel. Bei mir war das auch so eine nackte Nebelaktion. Ein weiterer gemeinsamer Bekannter von uns, der Momo, der hat mich da einfach mit hingeschleppt und hat gesagt: Hey, Pleidi, das ist cool, da geh mal hin. Da war ich halt dabei, ja.
Und hängen geblieben.
Und seitdem bin ich da hängen geblieben, ja.
Sticky Business.
Ja,
einmal angefasst und
genau.
Jetzt geht's
nicht. Und wenn ihr nicht aus Stuttgart und Umgebung seid, dann guckt euch doch mal an.
Ihr könnt auch trotzdem Mitglieder werden.
Das Haustier ist ja auch Mitglied, der ist aus Berlin.
Genau.
Also man kann trotzdem Mitglied werden, auch wenn man nicht hier in der Gegend ist. Oder es gibt vielleicht auch einen Hackerspace bei euch in der Gegend. Also da könnt ihr natürlich auch mal vorbeigehen.
Ihr solltet aber trotzdem
uns unterstützen.
Es geht jetzt einfach um den Gedanken von Hackerspaces und mit anderen Leuten basteln, zusammensitzen.
Ja. Da und wenn ihr nach Stuttgart zieht, dann könnt ihr direkt bei uns mitgehen.
Also ich meine, wir haben ja da auch...
Wenn das Projekt gut ist, könnt ihr auch hier vorbeikommen und es hier vorstellen. Genau.
Also wir haben ja da auch diverse befreundete Organisationen. Also in Mannheim zum Beispiel gibt es das Raumzeitlabor.
Genau.
Karlsruhe, die Entropia.
Genau, in Berlin die Seabase.
Der CCC MZ in Wiesbaden.
Ja, der CCC Mainz in Wiesbaden. Wir haben tatsächlich auch, glaube ich, 3 oder 4 Mitglieder bei uns, die auch in CCC MZ Mitglied sind.
Jo. Und 2, die in der Seabase Mitglied sind.
Ja.
Ja.
Ja. Es gibt ja
3?
2, glaube ich.
Z? Standard auch noch?
Ah, doch. Z. Oh, ja. 3.
Ja.
Also es ist eine große Community, wenn man da mal reinfinden will.
Genau. Ja, also wenn man plötzlich ganz, ganz viele coole Techno-Freunde haben will.
Genau.
Ja, und
wenn man keine normalen Freunde mehr haben will, sondern nur noch Techno-Freunde.
Nee, wenn man dann endlich die normalen Freunde haben will.
Ja,
also, das ist eine ganz einfache Sache.
Freunde, oder die einen verstehen.
Ich bin nicht komisch, die anderen sind's.
Genau.
Ihr seid
alles eine Frage der Einstellung.
Ja.
Also ich komme mit den Leuten im Shack echt super klar.
Zwischendurch geht es auf den Mailinglisten mal ein bisschen hochher.
Ja, dafür ist es ja eine Mailingliste, sonst wäre es ja total langweilig.
Genau.
Im echten Leben ist die Diskussion dann irgendwie ein bisschen geordneter als auf der Mailingliste. Also unzureichend,
Es ist einfacher, was zu schreiben, als was zu sagen.
Ein beschissenes Kommunikationsmittel.
Ja. Ja. Also.
Es ist einfacher, was zu schreiben, als was zu sagen.
Die Hürde, ja, andere Leute ein bisschen anzunerven, ist, wenn man ihnen persönlich gegenüber sitzt, doch ein bisschen höher.
Ja.
Ja. Hä? Mir hält sie aufs Maul?
Ja.
Also, nee, also ja, für bestimmte Personen. Also es gibt, nein, ja, es gibt ja so anderes Klientel, wo, nein, es dann anders ist.
Nee, also auf jeden Fall, schaut mal rein, schaut es euch an.
Genau. Rettet den Checkspace.
Genau.
Rettet uns.
Halb.
Ja, wir brauchen Geld.
1,11.
Zurück. Wir brauchen erstmal einen Raum.
Und einen Raum
vor allem. Ja, weil, also Stuttgart braucht einen Hackerspace und.
Ja, also tatsächlich.
Wir sind der zweitgrößte Hackerspace, sonst wollen wir bleiben.
Jein, also.
Vielleicht ein bisschen.
Also nicht mehr ganz. Weil das liegt aber nur daran, dass die Kollegen aus Bochum vom Labor wohl keine aktuellen Daten auf Hackerspaces.org haben. Dann waren wir im Trugschluss, dass wir, wo wir Entropia überholt haben, der zweitgrößte wären. Aber die haben noch irgendwie 5 oder 10 Mann Vorschub.
Also,
jetzt brauchen wir erstmal einen Raum und dann mehr Leute.
Genau,
wir können jetzt auch schon mehr Leute haben, die dürfen.
Wir brauchen eigentlich parallel beides. Ja, also einfach so asynchron, einfach beides. Also, und dann Callback, wenn es fertig ist.
Genau, also wir haben zum einen das Ziel, wir steuern jetzt gerade auf die 100 Mitglieder zu.
Krass, echt?
Jo. Wow. Ja, wie gesagt, 85 sind wir gerade.
Okay.
Ich schätze nicht mehr so viel.
Ja.
Und das andere ist, wir brauchen jetzt halt einen Raum und irgendwie Mittel, um den Raum zu finanzieren.
Genau, also den initialen Bootstrap. Also die laufenden Kosten ist kein Problem, die decken wir durch unsere Mitgliedsbeiträge, aber das initiale Bootstrappen ist halt immer das, was das Loch reißt.
Genau.
Die geplanten Einmalkosten.
Genau. Also gerade was halt Umzug und so weiter.
Geplante Einmalkosten jetzt auch.
Ja.
Ja.
Zwangsgeplant.
Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal zum Thema Linux. Wir schließen jetzt mal dieses Hackerspace-Thema ab.
Linux gibt es ja auch im Hackerspace.
Was?
Linux gibt es ja auch im Hackerspace.
Ganz viel
Linux. ganz viel Liebe.
Oh.
Das hast du gesagt.
Ja, was? Dann kann ich mein Linux nicht lieben, oder was?
Felix, das sollte doch unter uns bleiben.
Darum sagst du dazu immer Arsch Linux. Oh,
zeig dein Arsch Linux.
Das Niveau befindet sich im freien Fall. Bitte.
Aber wir haben jetzt den Linux-Tag, wo alles besser wird, weil die haben ja bloß Debian bestimmt. Oder?
Was? Linux-Tag? Da sind ganz viele Leute, die ihr Arsch Linux zeigen.
Echt?
Linux-Tag ist natürlich auch, aber ich wollte erstmal auf den neuen Kernel, aber ich kann auch sagen, dass der Linux-Tag bald ist.
Da kann man auch den neuen Kernel runterladen.
Der ist diesmal ziemlich früh, der ist glaube ich im Mai, Anfang Mai schon. Und wer da noch Talks einreichen will, kann das jetzt noch in den nächsten paar Wochen tun. Lang ist es nicht mehr, ich habe jetzt gerade mit das aktuelle Datum nicht, aber also reicht einfach Vorträge dort ein das kommt bestimmt auch bald, dass man Projekte einreichen kann und so. Aber das ist irgendwie dieses Jahr einfach so schnell. CeBIT ist auch bald. Es gibt wieder die CeBIT für alle Aktionen und zwar zusammen mit dem Linux Hotel und Univention.
Oh, also es sind nicht mehr die nächsten Wochen. Der Call for Papers endet, glaube ich, am 25. Januar, wenn ich das hier richtig sehe.
Genau. Okay, ja, kann sein. Ja, auf jeden Fall noch im Januar, ja. Genau. Call for Papers, 25. Januar, kann sein. Also schnell jetzt noch, wenn ihr was einreichen wollt, macht es jetzt.
Do it now.
Gerade diese Kongresse leben ja davon, dass da gute Talks eingereicht werden. Und deswegen solltet ihr das noch schnell machen. CeBIT für alle Aktionen machen wir wieder zusammen mit dem Linux Hotel und Univention. Es wird wieder eine Bühne geben. Und da werden ein paar Vorträge von Univention direkt laufen. Aber es gibt auch diese Aktion, wo Open-Source-Projekte oder einfache Personen einen Vortrag einreichen können und sagen können, hey, ich will das mal auf der CeBIT vorstellen, vor dem Publikum, was da rumläuft oder was ihr vielleicht dann an dem Tag auch mitbringt, je nachdem, weiß ja nicht. Könnt ihr einen Talk einreichen, gibt's auf linuxhotel.de/CeBIT. Da könnt ihr sagen, einfach, würde gerne das und das machen. Da ist die Einreichungsfrist bis 3. Februar. Radio Tux wird das Ganze wieder streamen, also wir sind auch wieder live vor Ort auf der CeBIT und werden von dort senden, berichten, natürlich die interessanten Vorträge von dort streamen und auch selber noch rumrennen mit dem Mikro und interessante Sachen einfangen. Genau, das noch zwei Sachen, zwei Ankündigungen quasi hier Also wenn ihr Lust habt da. Und noch eine Sache, die man eigentlich ankündigen muss, weil vielleicht hat es ja noch der eine oder andere nicht mitgekriegt. Hey, wir haben die erste Binärgebiet-Sendung aufgenommen.
Ja, das hat jetzt über ein Jahr gedauert tatsächlich. Also die erste Idee von dem Ganzen war, glaube ich, irgendwie im Herbst 2009?
Keine Ahnung.
Ja.
Ewig her, ja.
Es war auf jeden Fall schon kalt. So viel weiß ich noch.
Ja.
Ja.
Und jetzt haben wir es endlich.
Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben die erste Sendung hingekriegt.
Genau.
Und sie war schon fast 3 Stunden lang.
Ja, 2:45 oder sowas.
Genau.
Und ein Thema. Also es ist eine Geek-Talk-Sendung, also eine Talk-Sendung, wie wir hier jetzt gerade auch machen. Bloß, dass wir viel, viel besser vorbereitet waren.
Genau, wir hatten Struktur. Also das war die erste Sendung, in der ich tatsächlich dabei war, in der wir von vornherein wussten, was wann dran kam.
Ja.
Kommt.
Mein ja. Gott. Trotzdem ja. haben wir ein paar Sachen vergessen und ein paar Sachen haben wir mehr gelabert, aber ich glaube, es war, ja. es kam sehr gut an, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Und das Thema, das für die erste Sendung haben wir uns NoSQL rausgesucht. Es waren neben Sven,
der Marc war dabei.
Marc war noch dabei und Dirk, der genau. aus der Schweiz angereist ist, der früher mal in seinem früheren Leben DBA, also Datenbankadministrator ja. war.
Also der Dirk von dem Daimhard Podcast.
Genau.
Daimhard.
Ja.
Die waren übrigens auch schon im Check und haben da eine Sendung aufgezeichnet.
Über Perl.
Über Perl. Oh. Yep.
Perl 6.
Perl 6.
Ja, wir waren einfach die Location in der Mitte.
Ja, also wir sind ja, einfach.
Genau. Wenn man Hamburg und Schweiz nimmt, dann kommt man irgendwie in Stuttgart raus.
Ja.
Ja. Perl hat jetzt noch mehr Sonderzeichen bekommen. Ja. Muss jetzt Unicode schreiben.
Genau, man kann dann irgendwie Klammer F finden.
Nee, Smileys. Und Flugzeug.
Ja, auf der Flugzeugoperator, wer braucht den nicht? Zurück zum Thema.
Ja, also Binärgebiet 1 ist draußen.
Genau.
Könnt ihr euch mal anhören, geht auf unsere Seite, ladet es euch runter, kommentiert auch fleißig.
Genau,
weil
also
nur wenn wir
Feedback
viel,
ist gern gehört.
Ja, wenn wir viel Feedback kriegen und vor allem viele Flutter-Klicks, dann machen wir auch weitere Sendungen. Nein, also Kritik ja. auf jeden Fall und genau. uns ein bisschen anspornen, weil sonst.
Also wir haben da auch schon eine extrem lange Liste von Themen, die wir uns mal so überlegt hatten, was wir mal ansprechen könnten. Wenn jetzt jemand von euch sich irgendwie berufen fühlt, über ein bestimmtes Thema reden zu wollen, dann kann der auch gerne mal zu uns in die Sendung kommen und
genau.
wir reden mit ihm drüber. Oder wenn jetzt irgendein Thema absolut irgendwie brennend interessiert, dann kann das auch.
Machen wir dazu auch eine Sendung.
Genau, genau. Kann man uns das auch sagen und
ja.
wir
sollten halt uns auch irgendwie ein bisschen da einarbeiten können
klar.
oder so. Also es sollte auch schon ein Thema sein, wo wir uns auch so ein bisschen auskennen, aber da kann man ja drüber reden.
Ja, ich meine, wenn jetzt jemand irgendwie...
Aber wir können über alles reden.
Also wenn sich jetzt jemand total für die Evolution von Zierfischen interessiert...
Machen wir auch.
Und jemanden an der Hand hat, der sich damit auskennt, dann soll er den bei uns vorbeischicken und dann können wir auch darüber reden. Also das muss jetzt nicht unbedingt irgendwas IT-spezifisches sein.
Was ist denn das für ein Nerd-Thema?
Echt, ey.
Ja.
Genau. Oder über Manga-Serien zum Beispiel.
Das ist ein bisschen schwierig im Podcast, oder?
Ja,
ja aber auch nur, wenn du über deine Mila Superstar Boxsets hier.
Also ich meine, wir, Felix und ich, wir sind ja ausgewiesene Meme-Spezialisten. Wir könnten
echt?
Da auch mal.
Oh,
also,
wir hatten da mal eine Präsentation zusammen. Ja.
Ja.
Die war cool.
Yeah. Ja,
Well. Anstrengend. Okay,
wir wollten noch kurz. Das Meme-Bingo nebenher ganz cool.
Ja, das ist grundsätzlich eine coole Idee. Das sollten wir öfter machen.
Ja, also genau, im Check wäre das noch nicht weiß, da finden auch Vorträge statt und da gibt es auch demnächst irgendwie so regelmäßige Workshops, wo man sich mal reinsetzen kann.
Das ist gerade hart in Planung.
Genau.
PowerPoint-Karaoke.
Aber
PowerPoint-Karaoke war schon zweimal.
Wir brauchen da mehr Material.
Wenn ihr komische, seltsame Vorträge habt, die unbedingt andere Leute,
die sie
noch nie gesehen haben, mal vortragen sollte, reicht eure Sachen beim...
Erbkrankheiten beim Yorkshire Terrier sind relevant.
Ultimativ
reden. Ja, aber der Vortrag über Dinosaurier war auch super.
Dinosaurier.
Oder Dinosaurier wie Godzilla.
Ja, genau.
Ja, das kriegen jetzt...
Oder diese Friseurinnen, diesen pinken Vortrag da gemacht haben.
Also
oh,
das,
geil.
Also wenn ihr schon immer mal einen Vortrag über was halten wolltet, wo ihr absolut keine Ahnung drüber habt und euch danach von mir beleidigen lassen wollt...
Ich kann das auch.
Ja, genau, also tatsächlich waren alle drei von uns zu irgendeinem Zeitpunkt mal in der Jury.
Ja, das war super.
Das war lustig.
Das war super lustig.
Sowohl für die Jury als auch für alle Anwesenden, ja, nicht für den, der unseren
Score. Ach, für den war es stellenweise
auch lustig. Ja, doch,
lustig. Nee.
Okay, dann nochmal Kernel. Ich habe heute einen neuen Kernel installiert.
Ich nicht.
Was für eine Versionsnummer hat der denn?
Mehr. eine Version mehr.
Also ich glaube, 2.6 ist ja feststehend. Ich weiß nicht, ob die irgendwann mal davon runter wollen.
Ich fände
ja, sie sollten mal irgendwie 42 anfangen oder 23 oder so.
Ja,
23
sie,
Punkt.
Ja, oder so wie die Versionsnummern von
oder,
Tech.
Ja, oder sie lassen
langsam den, konvergieren.
Ja, aber also dann sollten sie jetzt mal vielleicht 3, 1... 4, 1, 5.
Ja, das macht ja schon Tech, man muss sich an irgendeine andere Konstante annähern.
Also ich habe aber ein Projekt angefangen, das hat einfach gegen unendlich P divergiert. Einfach so P und die nächste Version war PP.
Ja.
Das ist so gut.
Das kommt ein bisschen, aber es geht.
Das, ja,
nicht gut, aber es geht.
Wie, das ist nicht gut? Das ist, dann weißt du gleich, ja, du hast hier 20 Ps oder so.
1, 2,
nee, das ist ja alles automatisiert.
Mach ab und zu noch ein B dazwischen und dann lass die Leute raten, wie viele Ps und Bs drin sind.
Implementierst du dann auch eine eigene Programmiersprache, die nur die Versionen parst?
Ja, das ist ja keine Programmiersprache, dann nehme ich einfach irgendwie
Set, Org, Cat.
Jetzt.
Oh, na, das sind Sachen, die gibt's schon, das ist langweilig. Die benutzt ja jeder, das ist uncool.
Nee, genau. Nee,
aber anyway, Kernel, ich habe heute auch mal so über die Release-Notes, also nicht über die Release-Notes gelesen, sondern über die interpretierten Release-Notes auf einer Drittparty-Seite.
Auf kernelnewbies.org.
Auf irgendwas, was hier in den Unterlagen von
kernelnewbies.org.
Kernelnewbies.org ist tatsächlich eine extrem gute Quelle, wenn man sich so mal ein bisschen interpretiert, reinziehen will, was sich da tut, ohne jetzt irgendwie die Patches einzeln durchzugucken.
Ja, ich fühle mich jetzt auch hier voll informiert, eingebildet und fähig, meine Meinung kundzutun.
Gut, dann lass uns mal, es ist der 2637, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Der ist kurz vor, irgendwann noch Dezember letzten Jahres rausgekommen, oder? Jedenfalls gerade eben erst. Es sind ein paar Neuerungen drin und wer mag anfangen?
So,
genau, das, was man überliest, no Big Kernel Log. Dieser Big Kernel Log war eigentlich ein Log, das im Kernel nicht mehr als ein Prozess ausgeführt werden darf zu der Zeit.
Man muss dazu sagen, Prozess im Kernel-Mode.
Ja, Prozess im Kernel. Genau, also genau. Das heißt, der Kernel wird von genau einem Prozess, auch wenn du irgendwie 8 Kerne hast, genau ein Prozess im Kernel ausgeführt. Das ist natürlich doof, weil man hat ja immer mehr CPUs jetzt und mehr virtuelle CPUs. Und wenn man dann natürlich den Kern komplett gesperrt hat für nur einen Prozess, dann hat man da relativ krasses, ist man da relativ stark eingeschränkt, wenn man viel parallel machen
möchte. Man läuft dann halt in den Spinlock rein.
Genau.
Aber
das Interessante ist halt, dass es eigentlich gar nicht so viel benutzt wird, sondern das ist rausgefallen, weil es gab's und eigentlich hat es keiner so wirklich benutzt. Eigentlich haben es schon alle richtig gemacht, alles, was wichtig ist im Kern, aber es gab's halt noch und jetzt ist es halt weggefallen.
Naja, es hat die Sachen, die langsam waren, also I.O. oder so, geschützt. Und es wird ja immer noch geschützt, nur durch
Das wird jetzt feingranulare halt.
Genau, es ist feingranulare.
Ja.
Das ist, du hast halt Strukturen im Kern und die... Was?
Genau.
Du schnaufst ins Mikro, wollte ich sagen.
Ins Mikro geschnauft.
Ja. Eklig.
Ja.
Kein Big Kernel Log mehr.
Kein Big Kernel Log mehr, den davor bei keiner benutzt hat. Außer irgendwie so komische Sachen wie, wie hieß das Ding? Gott. Irgendwie so ein komisches File-System, was das benutzt hat.
Gut, man hat halt tatsächlich in der Praxis halt auch relativ wenige Sachen, die in Kernel-Mode laufen, gerade weil der halt viele Privilegien hat und darum halt so selten wie möglich benutzt werden. So.
Das UDF-Dateisystem ist darauf weiterhin angewiesen, lese ich hier.
Okay.
So DVD-Kram. Hm,
interessant. Ja.
Aber
obsolet.
Wer benutzt DVDs?
Deswegen, ja.
Ja.
DVDs sind so super alt.
Das sind nur so Übertragungsdaten.
Das ist die Diskette.
Ist doch Netz oder WLAN? Oder?
Ja, genau.
Ja, deswegen, ja. Das ist so die Diskette. Ja.
Genau, also.
Jetzt, wo es keine Disketten mehr gibt, ist es die Diskette.
Wird immer noch bei der Bahn eingesetzt.
Das heißt nicht, dass es gut ist.
Aber wisst ihr, was ich großartig finde? Heute war, oder vor ein paar Tagen, war auf Stack Overflow, auf dieser Programmiererplattform.
Oh ja.
Da war ein Thread, bei dem es drum ging, warum denn bei Windows die Filesystem-Bezeichner mit C anfangen und warum es denn kein A und B gibt und was wozu dem A und B gut ist.
Ja, also es war irgendeine andere Sache.
Das habe ich
heute auch gesehen.
Das ist
ja
super.
Und einer der besten Kommentare dazu war, allein weil ich die Antwort weiß, fühle ich mich alt.
Ja. Und er ist in the early 20s.
Ja, also da fühle ich mich jetzt noch mal älter, so als bekennender Datasettenbenutzer.
Ja.
Oh mein Gott.
Aber wo wir gerade bei Datenträgern sind, im neuen Kernel wurde auch tatsächlich das Dateisystem
flotter gemacht. Welches Dateisystem?
X4.
Ja.
Und zwar skaliert das jetzt besser auf vielen CPUs, also auf so Hardware, die man prinzipiell eigentlich gerne daheim stehen hat. Ich habe hier mal gerade gelesen, dieser Benchmark, der lief auch einem 48-Core AMD-Prozessor.
Was hast du zu Hause stehen?
Mit 24 SAS-Platten in einem RAID-Array mit 192 parallelen Threads. Hat doch jeder.
Ja, also wenn man noch bei Mutti wohnt, ist es okay, da zahlt die ja die Stromrechnung.
Genau.
Ich meine, mehr Kern ist ja grundsätzlich kein Problem.
Ja.
Frage ist halt, wie viel Power die Dinger
haben. Nee, tatsächlich ist es so, dass es halt gerade bei so extrem viel Kern und vielen Platten und großer Durchsatz und so weiter, da scheint dieser Patch jetzt irgendwie bis zu 300% mehr Geschwindigkeit zu bekommen.
Ja, also jetzt, wo das ja alles so super geil schnell ist, finde ich ja das IO-Throttling-Support super geil.
Das ist natürlich extrem gut, weil wenn man dann schon schnelle Platten hat, dann kann man sie wieder langsam
machen. Genau, die ist mir jetzt ein bisschen zu schnell, dann mache ich immer so wenig.
Also schon ein bisschen selektiver so auf per-User-Basis. Also macht Sinn, dass da nicht irgendwie ein User auf deinem V-Server irgendwie alle
anderen. Klar, also gerade in dem Zusammenhang ist das, glaube ich, ganz interessant, wobei man beim V-Server noch andere Möglichkeiten hat. Aber gerade wenn man jetzt ein Multi-User System hat, wo sich irgendwie Leute Shells registrieren können, dann will man ja da nicht, dass ein User die komplette Festplatte hier mit I.O. dicht macht. Und dann ist das schon schön, wenn man da irgendwie drosseln kann.
Ja. Okay, und ich habe auch gelesen, irgendwas mit SSD-Support ist irgendwie besser geworden.
Ja, die haben jetzt einen besseren Trim-Support.
Ja, genau.
Und was gibt's noch?
Betriff es ist gut, da kommen auch ständig Updates. Für mich noch ganz spannend war das Ceph-File-System. Also das ist so ein Object-Based Parallel-File-System, mit dem experimentiere ich gerade so ein bisschen rum.
Mehr File-Systems.
Ja, eh mehr File-Systems. Aber
Wie viele File-Systems sind denn gerade im Kern?
50.
Ja, also
voll
viele.
Praktisch, kann
also wenn man so virtuelle und alles mögliche mitrechnet, dann sind das bestimmt 50.
Also keine Ahnung, ich habe mal den Kernel ja heute kompiliert und mit CK-Patchset und allem und es hat schon, also bei den Filesystemen hat er schon lange gebraucht, ich hätte auch noch ein paar so rausschmeißen können.
Okay.
So HFS, braucht das einer?
Also ich habe HFS Plus.
Ja, genau, also da kann man ja noch drüber reden, aber also, HFS und...
Also ich habe bei mir gerade 44.
Ja, okay, also viele.
Mount-T. Und dann wenn ein Autocomplete ist, kann.
Ja, und wenn man dann noch irgendwie 5, 6 Fuse-File-Systems dazu rechnet, dann...
Ja, Fuse ist ja...
Huge.
Das ist ja nicht im Kern noch, oder?
Ja.
Das ist
ja
nicht
im Kern. Das Fuse-Modul.
Ja, aber nicht die ganzen...
Nee, darum heißt ja File-System in User-Space.
Ja.
So, wenn man NTFS schreiben mounten will, zum Beispiel.
Oder SSH. Zum Beispiel.
Ja, SSHFS ist super.
SSHFS ist super cool.
Also, aber dieses Ceph ist auf jeden Fall ein großes, verteiltes Dateisystem und lässt sich gut aufsetzen, ist noch unter starker Entwicklung und da sind jetzt mehrere Teile im Kernel. Also der Client ist schon eine Weile drin und jetzt sind diese neuen Network-Block-Devices, diese RADOS-Devices irgendwie
Hardcore
drin und
da kann man Amazon mounten.
Genau, du kannst, das Ding ist unter Umständen S3 kompatibel und coole Sache. Also ich bastel da gerade ein bisschen mit rum. Da jetzt mehrere V-Server aufgesetzt und mal auf den Nodes was laufen. Und so ein bisschen erinnert mich das Ganze auch an Amazon Dynamo Paper, was wir auch in der NoSQL-Sendung besprochen haben. Also der verteilt die Sachen auch schön, hat einen Metadata Server, also auf den Nodes kannst du mehrere Sachen ablegen und
Waren
du nutzt auch eine
pro Satz?
Was?
Passwords.
Wie so Passwort-Bingo, oder?
Du kennst die Fly-die-Regel, Nummer 1?
Fly-die-Regel Nummer 1.
Wenn du es schaffst, einen Satz fertig zu bringen, in dem mindestens fünf oder mehr Passwords vorkommen, darfst du den Satz mit Bitch terminieren. Passwort, Bitch.
Ja, aha,
genau.
Okay,
das war Fly-die-Regel Nummer 1.
Was war Nummer 2?
Gab's
die?
Die gab's. Ich weiß bloß,
dass die dritte Scheiße war, die ich übersetzen konnte.
Der ist rausgeflogen.
Erkläre nicht Regel Nummer 1. Ah, verdammt.
Ja, genau.
Genau, ich hätte mir doch Regel 2 gleich.
Fight Club.
Ja.
Ah, okay, du hast sie geblockt auf Rothausen.
Ich hab sie irgendwo geblockt.
Na, dann muss es gut sein. Ja, was gibt's noch für coole Sachen?
Keine Ahnung, aber spielt mal mit Cephs ein bisschen rum. Also ich mache das auf jeden Fall auch gerade.
Regel Nummer 2 war der mit dem Mutterwitz. Den bringen wir irgendwann mal offline.
Okay. Stimmt, das ist noch nicht nach 22 Uhr. Wir müssen hier aufpassen.
Da müssen wir aber noch lang Krampf reden, bis wir nach 22 Uhr kommen.
Oh. Ja, aber du weißt ja, Kinderschutz und so.
Und hier
denkt an die Kinder.
Tun wir die ganze Zeit, ja.
Jetzt ist aber noch nicht Aftershow, ne?
Ja, nee.
Oh, deswegen.
Ja, nee. Kernel, ist noch was Neues im Kernel? Noch irgendwas Interessantes?
Jetzt wahrscheinlich mehr Panic, auf jeden Fall.
Mehr Kernel Panic.
Gefragt hat jemand, was aus Brrrr geworden ist oder ob das auch verorakelt wurde.
Ja.
ButterFS war schon immer Oracle.
Ja.
Nee, das.
Doch.
Nee, ist nicht mehr Oracle. Also
ja, aber jetzt genau. Also, aber die Basis davon kommt aus Oracle. Und klar, die haben natürlich immer noch die Copyright-Rechte
Jetzt haben sie sowohl ButterFS als auch ZFS und
als auch
die haben eigentlich die beiden coolsten Dateisysteme, die es momentan gibt.
Nein, X4 ist super cool.
Dieses
ist kein Next-Generation-Dateisystem.
Dieses ZEF ist
nicht so cool.
Dieses ZEF, dieses parallele Dateisystem setzt übrigens auch als Basis dann nochmal, also auf seinen Nodes, auf den Daten-Nodes setzt es auf ButterFS. Du kannst es aber auch auf X4 laufen lassen
ButterFS nicht das eine, wo bei einem irgendwas kaputt gegangen ist?
Ja, das
und das File-System hat es erkannt und der konnte es aber nicht operieren.
Ja, das war bei Frank, da ist das ButterFS kaputt gegangen. Und hat auch korrekt gemeldet, dass es kaputt gegangen ist.
Ja.
Aber es gab keine Tools, um das File-System zu reparieren.
Ja gut, aber es ist halt auch noch ein junges und experimentell.
Ja.
Und du sollst es ja auch noch nicht für Daten verwenden. Sagt dieses Ceph übrigens auch jedes Mal.
Ja, es ist Oracle gewesen.
Oracle.
Aber jetzt interessiert es ja. Und ZFS gibt es ja auch für Linux jetzt mittlerweile irgendwie.
Ja, geil. Da gibt es Patches.
Ja. Auch im User-Space.
Aber jetzt, wo X4 ja 1000-mal schneller geworden ist, noch. Kann man wieder
nur auf einer Million Cores.
Und Xorg ist auch schneller geworden.
Xorg ist auch schneller geworden. Ja, die haben jetzt endlich.
Nachdem sie bald abgeschafft werden bei Ubuntu, werden sie schneller.
Ja.
Sie haben gedacht, ja, hey, wir müssen es jetzt retten, wir müssen endlich schnell werden.
Also so viel zum Thema, auf Linux gibt es zu viele Standards und so. Die haben jetzt diesen Hardware Abstraction Layer, den HAL, rausgeschmissen.
Ja, sinnvoll. Den benutzt keiner mehr,
echt?
Das war vor ein paar Jahren, war das so der Hype, alles musste plötzlich auf HAL gehen.
Ja,
und jetzt benutzt kein Schwein mehr.
Jetzt ist alles auf UDEV umgestellt worden. Ja. Also das macht dann so automatische
Device-Erkennung
und so.
Ja. Ja,
was heißt das? Das heißt, ich brauche gar kein HAL mehr bei mir. Wenn ich jetzt installiere, dann explodiert mein Computer,
oder? Nee, HAL brauchst du nicht mehr.
Wenn du
dann Arch auf die neueste Version alles gebracht hast und einen neuen Kernel benutzt, brauchst du HAL nicht mehr.
Also ich habe hier.
Also im neuesten X-Arc, neuesten Kernel, brauchst du kein HAL mehr.
Ja, probier mal.
Ich habe ein Add-on RF-Kill, Generic Backlight und CPU-Frag. Ich weiß nicht, ob das dann tut. Also ich deinstalliere den vielleicht später.
Ja, mach mal. Okay, es gibt irgendwas Neues bei Xorg sonst noch?
Und ganz toll, sie haben ihre Textdateien in XML-basiertes Docbook-Format konvertiert. Ganz wichtig.
Voll awesome. Ey, alles muss XML werden.
Genau, mehr XML.
Ja.
Das ist für automatisch ist awesome.
Genau, solange es einer macht, ist ja kein Problem.
Ja.
Noch viel besser, das halt nicht selber machen.
Noch viel besser, wenn das irgendwie ein Programm tut.
Ja, na klar. Ja, nee, das kann für mich auch ein Typ machen. Das ist überhaupt kein Problem, solange der bei mir vorbeikommt und das einrichtet.
Und solange ich es nicht machen muss.
Richtig. Ja. Also XML ist cool, solange man es nicht selber machen muss.
Und dafür gibt es ja Programme.
Ja, das Problem ist, wenn du das Programm selber schreiben musst, dann musst du es halt trotzdem selber machen.
Ja, aber nur einmal.
Ja, ja, dafür, aber dafür heißt schon nein.
Ja.
Nee, XML tatsächlich benutzen ist schon schmerzhaft.
Kommt drauf an, was man damit machen will.
Ja. Sag mal es mal so.
Und für was man.
Ja. Wenn man alternativ sowas wie sowas Leichtgewichtiges wie JSON benutzen kann, dann.
Das ist doch auch
XML. JSON ist kein XML.
ist eine Teilmenge.
Nein,
was?
Das ist eine Teilmenge
von JavaScript.
Von JavaScript, ja.
Ja, ja, stimmt, und ja. XML ist dann. Wie in welcher Form JavaScript?
Just trolling.
Genau, das kann man danach immer sagen. Oh, ich hab
nichts genau, man, also man ersetzt einfach diese Größer-Kleiner-Zeichen und Text durch geschweifte Klammern und Key-Value-Paare, dann
funktioniert es immer noch nicht.
Du arbeitest gerade auf erste Regel hin, oder?
Ja.
Nee, das Problem ist halt. Das größte Problem ist halt, dass du XML nicht einfach in Key-Value-Stores wieder umsetzen kannst. Wenn das gehen würde, würde ich auch XML nehmen.
Ja, darum gibt es ja dann so
JSON.
Nee, es gibt ja für so die Umsetzung von so Datentypen wie Arrays und so, dann gibt es ja wieder XML-RPC, was das in XML encodiert. Was aber auch wieder keinen
so
Spaß
praktischer
macht.
Praktischer Scheiß.
Okay,
ja. Okay, lassen wir das.
Genau, also, und es der gibt Kernel neuen... ist noch awesomer geworden.
Ja, also neuer Kernel, noch viel besser.
Neuer Kernel, so. Neuer Xorg, alles schick, installiert es euch, tut es euch an, funktioniert alles.
Irgendwie. Am besten nach der Sendung, weil wird wahrscheinlich kaputt gehen.
Genau, nicht so wie der Herr vorhin im Chat, der während der Live-Sendung sein System geupdatet hat und kurz weg war.
Oder seinen anderen Computer gemacht hat.
Als ihr aus Berlin alle wiedergekommen seid, was war das Erste, was euch aufgefallen ist in Stuttgart?
Ich habe Chrome-Werbung gesehen.
Ja.
Überall.
Also, ja. ich habe keinen Schnee gesehen. Das hat mich ein bisschen. Das ist ohne Scheiß. Ja, also, in Berlin war einfach so unglaublich viel Schnee.
Also, ich muss sagen, die Chrome-Werbung hat in Stuttgart schneller geladen, als mein Hirn hier wieder angekommen ist.
Jetzt siehst du mal, wie schnell Chrome rendert.
Ja.
Krass. Ja.
Also ich habe echt
schneller
gedacht,
als die Realität auf jeden Fall.
Ich habe echt gedacht, als ich das gesehen habe, wo bin ich?
Ich brauche einen neuen Browser.
Ich bin im falschen Film, habe ich erstmal gedacht. Machen die ihn hier?
Ich habe gedacht, jetzt benutzen alle Chrome, jetzt müssen wir uns irgendwas Neues, Cooles
suchen. Jetzt sind wir nicht mehr hip.
Ja, ja, genau, wir benutzen jetzt, wie heißt es?
Usable.
Da müssen wir alles selber skripten.
Genau. So praktisch.
Unser User Interface.
Das ist total usable.
Ja, genau, das ist so usable, da brauchen wir erstmal ein Shell-Script für die Keksbox.
Genau. Super. Ja, also das fand ich schon strange und jetzt kam jetzt auch noch eine Meldung, irgendwie H264 ist weg aus Chrome.
Ja.
Ich find's gut. Im Übrigen.
Mir ist es Hauptsache, ich kann irgendwie lustige Videos angucken.
Ja, genau. Hauptsache lustige Videos. Wie das funktioniert.
Also ich bin da ehrlich gesagt...
Animated GIFs, oder? Sind das auch Videos?
Nein, das sind Animated GIFs.
Das sind Animated GIFs. Das ist was anderes.
Und wenn du irgendwie 3 Sekunden hast, dann ist es schon wieder 2 Megabyte groß.
Nee, ganz ehrlich, also ich bin da ein bisschen gemischter Meinung.
Gemischter Meinung. Geht es?
Ja.
Ja, wie kann man denn selbst gemischte Meinung sein?
Ja, oder ich hab dabei gemischt.
Ich habe zwei Meinungen gelesen, habe sie gemischt.
Genau.
Also wenn wir schon von Meinungen reden.
Was sind denn
ein populärer Boulevard-Blogger hat sich da ja auch schon drüber zerrissen.
Ja, Fefe, oder?
Fefe?
Wie kommen Sie da drauf?
Boulevard!
Giraffe mit Mario.
Fefe mag das. Oh shit.
Okay, ich.
Scheiße, ich müsste jetzt gerade an die Szene auf dem Kongress denken. Hans, warst du da dabei?
Das war so gut.
Was?
Ja, ich weiß gar nicht, was war denn das?
Ach genau, wie man was gesagt hat, und eine was dazwischen.
Nee, das war irgendwie Hacker Jeopardy. Irgendjemand aus dem Publikum hat vorgerufen und Fefe korrigiert und Fefe guckt ihn so an und Felix neben mir meint so, dich esse ich nachher zum Nachtisch.
Dich esse ich später.
Ja, da habe ich mich auch nicht mehr
gekriegt. Mit Mayo.
Mit Mayo.
Aber ich glaube, wir sollten aufhören, uns über Fefe lustig zu machen.
Genau, sonst kommt immer mal im Distanz.
Oh, ich fühle mich hier gerade voll gedost.
Gedost.
Luft.
Chrome, also was ich sagen wollte, ich bin da gemischter.
Gefühle.
Ich habe da gemischte Gefühle.
Ja, jetzt. Jetzt haben wir es hingekriegt.
Ja, nach Lachkrampf und allem.
Du bist hin und her gerissen.
Ich bin hin und her gerissen. Ja, auf der einen Seite offenes Format, quelloffen, momentan noch nicht wirklich durch Patentpools verwaltet. Klingt eigentlich schon mal ganz nett.
Also wir müssen noch sagen, was sie reingepackt haben. Sie haben WebM jetzt drin und Theora drin.
WebM ist schon eine Weile drin.
Ja, ja. Aber also H264 ist rausgeflogen. Drin ist noch WebM und Theora.
Ja, also ich habe bis jetzt ja immer den Chrome verwendet, weil das der einzige Browser war, der so alles konnte. Unter anderem. Also auch, weil er schnell ist und weil ich ihn schick
finde. Ich habe ihn benutzt, weil er schnell ist.
Ja, aber er konnte halt einfach auch in Sachen Videomaterial, konnte einfach alles abspielen. Ja, ich meine, der hatte am Anfang schon sowohl Theora als auch H264 drin und konnte dann später gleich als erster WebM. Und damit hatte man bis jetzt nie Probleme, irgendwelche Webvideos abzuspielen, egal in welchem.
Flash unter Linux.
Ja, Flash unter Mac OS X genauso oder unter Linux.
Flash
macht einfach keinen Spaß.
Ja,
ja. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ja.
Ich habe allerdings so ein bisschen die Vermutung, dass es Google, also ich meine, die müssen ja auch irgendwie einen Vorteil davon haben, dieses Format jetzt rauszuwerfen. Und ich habe halt so ein bisschen die Vermutung, dass du das...
Lizenzkosten
sparen? Du hast es gelesen in den Kommentaren. Das ist nicht deine Vermutung.
Nee, das, was ich in Kommentaren gelesen habe, war die Geschichte, dass Google jetzt versucht, seinen eigenen Standard durchzudrücken, den sie dann tatsächlich unter Kontrolle haben.
Ich finde es nicht schlimm.
Kann man drüber denken, was man will. Was ich noch vermute, wäre...
Die sind
so,
doch nicht böse.
Genau, die
sind genau,
sagen
sie not evil.
Genau. Was ich tatsächlich auch noch vermute, wäre so die Geschichte... dass Google das Ganze als Druckmittel gegen die MPEG LA einsetzt, damit die mal wieder auf die Idee kommen, ihre, wie soll ich es ausdrücken, ihre Lizenzbedingungen zu liberalisieren. Zum Vorteil von Google. Also ich meine, das war ja schon mal, nachdem dann Google WebM angekündigt hatte, haben die diese Phase, in der H264 kostenlos genutzt werden kann, weiter nach hinten verschoben. Das heißt, man konnte das noch im...
Das ist 2016.
Genau, man kann das jetzt noch bis 2016 kostenlos
machen.
Nutzen.
Die immer, die schieben das so 5 Jahre und dann wird das neu ausgehandelt oder so.
Ja, ja. Und also meine Vermutung wäre halt auch, dass es jetzt irgendwie als weiterer Hebel gegen die MPEG LA... genutzt wird, um dann halt im Endeffekt da Druck auszuüben.
Aber ich meine, irgendwie Softwarestücke, die 5 Jahre alt sind, muss man halt
ja
schauen.
Gut, aber bei Videocodex ja, tut sich in 5 Jahren so wirklich viel nicht, weil da
was ist, zumal Dokumente, die du in diesem Standard oder Pseudo-Standard oder zumindest in diesem Container irgendwie hast, egal was das oder Codec hast, egal was das ist, also es gibt auch noch Word-Dokumente, die steinalt sind und PDF-Dokumente, die steinalt sein und die wirst du auch immer irgendwo haben. Das ist nicht irgendwie eine Software, die du einfach mal in Anführungsstrichen einfach updatest, sondern die Dinger renderst du halt nicht jedes Jahr einmal neu, nur weil irgendwie ein neuer Codec vorbeikommt um die Ecke. Das
stimmt.
Ja, und die leben unter Umständen auch noch ziemlich lange und du willst sie unter Umständen auch noch die nächsten paar Jahre oder Jahrzehnte angucken. Also klar. Stell dir vor, du hast dein, ich sag jetzt nicht Pornoarchiv, aber dein Filmarchiv.
Das hast du gesagt.
Ja.
Bildungsfilme.
Deine Bildungsfilme und willst sie irgendwie umkodieren?
Die mit dem roten Halsband.
Hä?
Ja, egal.
Ja. Ich weiß, kennst du das nicht?
Können wir nachher mal einspielen.
Ja, nachher mal einspielen. Relevanter Content.
Okay.
Ja. Ist kontextrelevant.
Ist kontextrelevant. Okay, also die kodierst du ja nicht alle Nase lang um, außer du willst den Bitrot irgendwie vermeiden oder so. Ja.
Ist gefährlich.
Ich glaube, du kriegst eher Bitrot durchs Umkomprimieren oder so.
Also meistens ist es dann so, dass sie es einfach neu runterladen.
Ja, also ja. Ich habe ja auch keine Backups. Ich habe das alles in der Cloud.
Ja, genau. Ja. Genau.
Echte Männer speichern den Zeug einfach
auf dem FTP-Server und lassen es die Welt backen.
Nee,
auf Torrent.
oder so.
Genau, aber H264 ist auch gerade 7 Jahre alt, also ich habe es gerade geschaut, das ist die erste Draft-Version.
Also ich muss meiner Meinung nach dazu sagen, ich finde es gut, weil H264 ist halt patentiert und hat halt die ganzen Probleme und dass es irgendwie kommerziell nicht so richtig genutzt werden darf und Content, der da drin kodiert ist, ist halt nicht frei und wenn jetzt Chrome oder Google sagt, sie schmeißen es raus, dann wird es noch mehr Anbieter von Content dazu bringen, auch diesen Standard
mal schauen,
einzusetzen.
Wer
oder die diesen Codec eventuell einzusetzen. Ja,
also ich bin tatsächlich gespannt, wer es zum einen auf der Serverseite einsetzen wird und ob dann andere Browserhersteller auch noch nachziehen, das jetzt einzubauen.
Jo.
Also gerade jetzt namentlich Microsoft und Apple. Das sind so momentan die beiden.
Das sind die einzigen, die quasi...
Ja, das sind die beiden großen, die es momentan...
Firefox 4 wird es bringen.
Ja.
Wird WebM bringen.
In Chrome ist schon drin.
In Chrome ist es schon drin.
Opera wird es, glaube ich, auch bringen irgendwann.
Ja, vermute ich jetzt auch mal. Und bestimmt. Ich meine, das ist schon der... Also zurzeit der größere Teil des Kuchens. Also in Europa auf jeden Fall, Amiland und Rest der Welt weiß ich nicht, aber in Europa sind Firefox und Chrome definitiv größer als IE und Safari.
Ja, also in China ist es ja der Internet Explorer 5 oder 6, ist da am größten tatsächlich mit 70%.
Ja gut, den Internet Explorer 6 interessiert keinen Arsch
mehr. Nee, das Problem,
die Chinesen interessieren aber auch keine Lizenzkosten.
Ja, Das Problem ist halt tatsächlich.
Ja, aber die können auch nichts angucken, weil Flash stirbt ja auch aus und dann kannst du nichts mehr angucken.
Also, solange am Ende QuickTime tot ist, bin ich glücklich.
Ja, die kommen QuickTime aber. Ja, mit QuickTime hat es ja, aber auch nichts zu tun.
Oh mein Gott. Gibt's das noch?
Ja, es gibt's. Ich hatte lange. Ich weiß, dass Real Media tot ist.
Real Media ist tot und.
Ja, das war eine Totgeburt.
Ja, und QuickTime,
die waren 10 Jahre lang
noch ganz vor Live and Kicking tatsächlich. Ja. Also, QuickTime ist der Standard-Audio-Framework auf dem Mac. Also,
ja, das heißt ja nichts.
Ja, aber. Ja,
nee, aber also das ist ja kein Videoformat, sondern das ist einfach das Audio-Video-Framework, was dein Content abspielt.
Nee, wir gehen aber glaube ich, gerade von QuickTime-Video-Kram.
Meint die MOV-Files.
So, die man dir runterladen kann und
die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr.
Nee, also die sind mittlerweile jetzt alle.
Die machen ja alles H264.
Genau, das ist alles MPEG-4-Container mit H264 drin.
Und AAC.
Genau, das ist alles mittlerweile Standardzeug.
Ja.
Okay. Also, ich finde es gut, wenn die das machen und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Wenn Chrome das jetzt drin gelassen hätte, wäre wahrscheinlich H264 da weiter auf dem Vormarsch geblieben, weil die meisten Browser, Microsoft hat sich ja auch dafür ausgesprochen, das zu unterstützen, hätten den Support dann gehabt, aber so ist es jetzt wieder ausgeglichen, könnte man so sagen. Weil, also Chrome hat jetzt gar nicht so wenig Marktanteil in den letzten Monaten, Jahren dazu gewonnen. Ich glaube, die sind bei 8%. Safari ist irgendwie nur bei 5, 6, 4, 5, ja. Irgend sowas. Also schon wesentlich weniger. Und ja, du hast dann, muss halt. Also mir ist es eigentlich egal, ob das WebM ist oder ob das Theora ist. Auf jeden Fall sind das freie Codecs und du kannst für die meisten Browser...
So, Theora hat sich halt tatsächlich wegen tatsächlich schlechterer Leistung...
Weil sie halt versucht haben, die nicht patentierten Sachen halt zu nehmen. Das war halt
Ja, und in Sachen nicht patentierte Sachen... ich werde auch noch vorsichtig bei WebM. Also ich fände es cool, wenn das alles sich rausstellen würde, dass da irgendwie...
Ja gut, aber wenn jetzt der Druck groß genug wird, vielleicht traut sich ja jemand mal aus der Ecke und fängt an zu verklagen und dann sehen wir ja, ob es patentfrei ist oder nicht. Also jetzt ist es natürlich immer so die Sache, es traut sich aber keiner, weil dann ist dein Patent, was du da vielleicht hast und mit dem du vielleicht so ein bisschen drohen...
Dann kommt Google mit seiner Patentkiste.
Ja, oder du könntest halt auch so ein bisschen irgendwie drohen, aber so richtig traut sich halt keiner und solange sich da keiner traut, ist das Patent frei. Sorry, da kann... Also es ist einfach so.
Also mir ist
das faktisch.
Mir ist das halt so lange egal, wie ich meine lustigen Katzenvideos angucken kann.
Würde ich auch sagen.
Und was dahinter dann für ein Codec steht, solange das auf meiner Kiste läuft...
Der pragmatische Ansatz.
Ja, und also dir ist egal, ob das patentiert ist oder nicht, oder du es nächstes Jahr nicht mehr angucken kannst.
Weil ich als Privatperson keine Firma bin. Und nicht verklagt werde, wenn ich irgendwie ein lustiges Video angucke. Von daher.
Also Wildcat Content, do happen.
Nothing.
Also ich persönlich fände
ist halt
ja...
Nur ein, das ist halt nur ein Ansatz, bis ich gucke so lange, wie der Tisch breit ist und wenn da hinten rum das runterfällt,
also, es geht doch grundsätzlich immer darum, dass die meisten User die Videos gucken können, die halt angeboten werden. Und wenn du halt irgendwas benutzt oder irgendwas hast, oder nur irgendwas benutzt, was halt von keinem sonst unterstützt wird, dann würde ich auch keiner benutzen. Das ist doch... Das ist doch ganz, ganz normal. Das ist, dieser ganze Browsermarkt ist doch dafür da, dass du diesen Browser auf deinen Computer runterlädst und dass du damit den Web browsen kannst und deine Videos angucken kannst und deine Musik hören kannst.
Also um es jetzt mal zu vergleichen, mir persönlich war das früher immer total egal, ob ein Bild, was gerade angezeigt war jetzt irgendwie ein PNG oder ein GIF war. Das eine war patentbehaftet, das andere nicht, war mir als User relativ schnuppe. Und ich vermute mal, so wird das früher oder später auch mit Videos werden. Dass man die einfach konsumiert und dass es einem relativ egal ist, solange der Browser das Ganze darstellt. Also zumindest für die Normal-User.
Ja. Na gut, aber es geht halt um die Ersteller.
Ja, also was ich...
Ja, also wenn du es erstellen willst, ist es natürlich
nicht. Ja, also was ich jetzt persönlich für die Browser an sich gut fände, wäre, wenn die Browser jetzt mal aufhören würden, die Codecs alle selber irgendwie zu implementieren und mit reinzunehmen, sondern wenn sie dann mal auf irgendwie Frameworks des Betriebssystems, was darunter liegt, setzen würden, um dann im Endeffekt halt eine Plugin-Infrastruktur und sowas alles zu haben, sodass man im Endeffekt sich jetzt auf seinem Linux einen H264-Plugin installieren kann und dann kann man halt die Videos gucken, egal mit welchem Browser.
Ja,
oder
aber dann fällt halt sowas ab wie ActiveX, was halt genau auf einer Plattform tut und sonst halt einfach gar nicht.
Ja.
Das ist halt, dieses Plugin-Infrastruktur gibt's ja. Das ist halt nicht gut.
Ja, ich meine, gut, okay, unter Linux hat man dann auch wieder das Problem, dann gibt es irgendwie Phonon und GStreamer und wie sie alle heißen, da gibt es dann zig inkompatible Frameworks.
Ja, und alle sind nicht auf dem gleichen, also...
Ja, und alle sind irgendwie anders blöd.
Ja, ja, das auch.
Und wenn, alte Version
und dann ist das ganz
Kompatibilitätsscheiß.
Und selbst wenn du so eine Plugins hast, dann sind die halt auf jedem System irgendwie anders und unterschiedliche Versionen.
Deswegen gibt es
ja mit Plugins so. Meine ich dann tatsächlich Plugins für das Betriebssystem. Das gibt's ja, also man kann sich ja Codecs auf einem Windows, auf einem Linux, auf einem Mac kann man sich zusätzliche Codecs
Ja, aber Flash kann ich mir auch überall installieren.
Ja.
Das heißt halt nur nicht Plugin. Also das heißt Plugin. Das heißt tatsächlich Plugin.
Ja,
also,
das ist allerdings ein Plugin dann halt direkt für den Browser, nicht für das Audio-Framework.
Das, ich glaub,
oder Audio
ich Video. Ich glaube, dieses Plugin Dings. Kannst du dann direkt auch für anderen Kram benutzen, wenn du es wolltest.
Ja, so den Flash-Player kannst du dann auch als Programm als Flash-Player benutzen.
Genau, also ich denke, das ist genau das.
Browsers.
Das ist nicht cool.
Also ich und du musst halt dann, ja, okay, für die verschiedenen, also gerade bei Linux müsstest du für jede Plugin, für jede Audio- oder Video-Infrastruktur irgendwie dein eigenes machen. Oder du schreibst halt irgendwas vor und dann, naja, setzt unter
cool
Linux
halt,
der Krieg ein.
Cool wäre es halt, wenn es tatsächlich mal irgendwie ein System geben würde, mit dem man irgendwie alles abspielen kann und was halt irgendwie dann unter Linux der Standard wird.
Ja, VLC.
Ja, wollte gerade sagen, VLC.
Ja, oder also das Ding kann alles abspielen.
Genau,
und VLC ist der
oder M-Player oder Xine oder.
Ja. Oh, das sollte ich auch mal wieder starten. Xine. Die fand ich früher gut. Ah, da habe ich Matrix immer drauf geguckt.
Oh, mit Xine.
Ja, oh, das
war
doch
Zeit. Schlecht, Mann.
Du weißt ja, Matrix 1 und zum Glück haben sie keine weiteren Filme gedreht.
Genau, ja.
Also wär,
das hatten wir ja schon ein paar Mal.
Ja, was wär,
der Comic ist geil.
Was wäre denn das geworden, wenn die da eine Fortsetzung von
gibt?
Sie hätten es versuchen können, aber es wäre dann bestimmt scheiße geworden.
Ja.
Vermutlich. Vielleicht wäre es auch total awesome und sie hätten einen drehen sollen.
Nee.
Ja, aber es ist schon.
Ja, aber die Chance, aber, dass es scheiße geworden wäre.
Nach dem ersten kann man es einfach nicht toppen. Also es war schon gut, dass sie keinen weiteren gedreht haben.
Ja,
ne?
Ja.
Den müssen wir auch verlinken. Wenn ihn einer hat, schreibt den einmal einer in den Stock hier rein.
Ich suche gerade,
okay.
Das ist XKCD56.
Ja, da kopier mal in die Dings rein, dass wir ihn auch später wieder haben. Haben wir noch irgendwas? Oder? Achso, ja klar, die Picks.
Wir haben noch Picks.
Ja, dann los.
Dann lassen wir mal das Hitzenritt.
Hitzenritt.
Hat der, der Hitzenritt kann sich noch einen ausdenken. Also wir stellen immer irgendein Programm oder irgendwas vor, was wir in der letzten Woche gefunden haben,
was wir cool
haben.
Cool
Muss
fanden.
Es ein Programm sein?
Nein,
es kann auch eine Webseite sein.
Oh ja, ich habe nämlich heute was total Schockendes gesehen.
Okay, dann fang gleich nochmal an. Ja.
Also es gibt jetzt dann wohl bald Angry Birds als Brettspiel.
Oh ja.
WTF?
Ja, genau, das dachte ich auch.
Also ich kann mir das gut vorstellen.
Das ist dann von Plastibomber Mattel. Das wäre die verschärfte Version. Die Angry Birds nehmen einfach dem Nachbarn durch die Scheibe.
Und dann ist er angry.
Weil kannst du sagen, breaks glass, not wood.
Naja, weil auf der Scheibe drüben so ein Schweinchen sitzt.
Ja.
Ja.
Der Nachbar.
Das ist dann Remote Angry Bird.
Das,
ja.
Ja, nee, das soll jetzt dann echt von Mattel, glaube ich, sogar rauskommen. So Plastibömpchen und dann dreht man da so eine Karte um und da steht dann drauf, was du als Ding aufbauen musst und dann setzt du da deine Schweinchen rein und dann hast du so eine kleine Wippe und da legst du deinen Vogel drauf und schnippst den so da rein.
Cool.
Yeah. Also es ist die Flipper.
Ja, totaler
Bullshit.
Okay. Total awesome.
Ja, genau. Awesome. Ja, der muss auf jeden Fall in die Picks ran. Also das ist mein Pick für schlechte Spielumsetzung.
Naja, da sag mal einer, die finden können bloß Gummistiefel.
Kann doch schlechte Spielumsetzung.
Und Gummistiefel. Ja.
Ja, wer ist jetzt dran?
Flydie, du darfst.
Flydie. Also ich bin ja gerade dabei, meine Bachelor-Thesis zu schreiben. Immer noch. Mal wieder.
Wird sie fertig? Wird sie fertig oder wird es eine richtige These?
Ich habe das Gefühl, sie wird fertig. Weil du weißt ja, es gibt ja nur die drei, also es gibt ja so drei Dinge, die man eigentlich haben will, aber wo man sich nur zwei aussuchen kann. Also es gibt irgendwie, wie war das? Korrekt, publiziert und relevant. Und jetzt darfst du davon zwei raussuchen und wahrscheinlich wird sie dann relevant und publiziert sein, aber nicht so unbedingt korrekt. Ja. Zurück zum Thema. Ich schreibe ja, wie jetzt irgendwie hier bekannt ist, mein Zeug gerne mit LaTeX. Und da bin ich jetzt auf ein super Skript gestoßen, was mir voll viel Arbeit abnimmt. Das Ganze heißt MKTech. Und das Teil ist tatsächlich in der Lage, Änderungen in meinen Tech-Files zu erkennen und die kompletten Files, wenn ich dann irgendwie neuen Text schreibe und abspeichere, dann sofort neu zu kompilieren. Und das Schöne ist, wenn ich da, ich habe noch tatsächlich einen PDF-Viewer, der diese Änderung erkennt und dann auch gleich mein PDF live ändert.
My God.
Somit.
It's full of stars.
Ja. somit muss ich dann einfach nur meinen Text schreiben, abspeichern, meinen PDF-Viewer aufmachen und tada, ich habe schon die fertig geänderte Version. Also fast wissewig.
Voll gut.
Ja.
Mir hat das auch den Arsch gerettet, tatsächlich.
Hätte ich das mal für meine Diplomarbeit gehabt.
Ja. Das ist cool, weil du kannst dann auch so die Strukturen werden alle richtig mit.
Ja, genau, und er macht dann auch BibTeX und so.
Genau, er macht alles automatisch. Und das hat mir tatsächlich den Arsch gerettet, das war gut. Ich hatte davor so ein Makefile, wo es dann auch das Richtige gemacht hat.
Das Interessante war, bei mir wurden in diesem Makefile, also das hatte ich nicht selber geschrieben, sondern das war auch irgendwas aus dem Internet.
Ja, ich hatte genau das gleiche bestimmt. Es gibt nämlich genau eins. Das
ja, und gab's, waren bei dir dann im Endeffekt auch im PDF die Links kaputt und so? Also der hat dann bei mir im PDF keine Links mehr generiert und so.
Nee,
ja. Aber wie gesagt, ziemlich praktisch, einmal anstarten, irgendwie in der Screen-Session laufen lassen, das überlebt auch mehrere Standby- und Wiederaufwachphasen und dann kann man im Endeffekt einfach lockerlässig seinen LaTeX runtertippen und speichern und man hat seine neue Datei.
Mein Problem mit dem Makefile war, dass er die Hierarchie nicht richtig aufgelöst hat, glaube ich. Genau, jetzt mein Pick ist X-Do-Tool. Das ist ein Tool, um auf dem X-Server Sachen zu machen, wie zum Beispiel die Maus zu bewegen oder was zu schreiben.
Ja, und das,
der obligatorische XKCD ist dahinter verlinkt. Es ist super cool, weil...
Wenn man Videos gucken will und ab und
genau,
zu...
Genau, ich lag im Bett, habe halt gerade einen Film geguckt, einen Laptop nebenher und dann geht der Screensaver an von meinem Computer.
Ja, halt wichtiger Keypunkt. Mit der Freundin.
Nee, alleine.
Oh.
Und als du dann mit Programmieren fertig warst, war die rechte Hand weg.
Kann ja mal passieren. Ne? jedenfalls, ich lag halt im Bett und dann halt per SSH schnell auf den Server eingeloggt, X2Tool, Space gedrückt und dann ging es weiter. Das war super awesome. genau, der XKCD ist die 100 oder die paar 100 irgendwas. Ich ist es? 196.
Auf jeden Fall super praktisch.
Genau, X-Do-Tool. Gibt's sowas auch für andere? Gibt's sowas für einen Apple-Computer?
Da gibt's bestimmt irgendwas, aber ich hatte das Bedürfnis noch nie, weil irgendwie ist mein Mac in der Lage, den Bildschirm nicht in Standby zu schalten, wenn ich Videos gucke. Das merkt er einfach.
Das merkt Linux beim M-Player, aber nicht beim VLC.
Ja, bei VLC ist irgendwie komisch.
Ich erinnere mich noch dran, damals
vor langer Zeit.
In den Anfängen der Flatrates gab es doch diese werbefinanzierten Flatrates.
Ja.
die irgendwie immer den Werbebanner eingebaut hatten.
Und du musstest aber die Maus
bewegen.
Genau,
du musstest die Maus bewegen und ab und zu mal klicken. Und da waren die Mausmover eigentlich ziemlich genial.
Na, auf jeden Fall.
Genau, also man kann auch
damals, als es in der Opera auch noch die Werbung drin war.
Man kann damit natürlich auch super skripten. Für, keine Ahnung, was man halt gerade spielen will. Irgendwie so ein komisches Online-Rollenspiel. Kann man alles machen.
Erinnerst du dich noch an die Werbung im Internet? Damals?
Als die Zeit noch schlecht war, ne?
Das ist noch
du noch keinen Adblock hattest.
Als man noch Geld gekriegt hat für Werbung.
Oh ja, damals.
Ich hab auch mal AdWord gepickt und das ist jetzt AdBlock Plus geworden. Das heißt, es ist jetzt besser.
Also viel besser.
Ja, das heißt jetzt nämlich so, wie das, was alle
ja, euch stimmt, haben. Ja. Ich hab letztens nämlich auch nach dem gesucht.
Ja, das gibt's nicht mehr.
Und dann habe, wo? Aber bis ich dann irgendwann auf dieses AdBlock Plus,
genau,
das heißt, The Original Zufu irgendwo geklickt habe, ach, das ist doch das, was ich gesucht habe. Ja,
das heißt, ich hab davor schon das Coole benutzt.
Ja,
so.
Hast du gut
und
gemacht.
Und ihr habt alle doofe Sachen benutzt.
Ja,
ich benutze immer noch das alte, das Tutor-Typ für mich momentan.
Ich benutze das Neue, was du gepickt hast.
Yeah.
Können wir auch gleich mal.
Tutor ist super awesome.
Wo wir gerade beim VLC waren, da ist uns, als wir da in Berlin waren, auch was Interessantes aufgefallen. Diese Streaming-Features vom VLC, die sind gar nicht so blöde, wie man sich eigentlich denkt.
Was ist das Multicasting-Stream oder was?
Ja, also wir wollten irgendwie ein Video gucken und jeder auf seinem eigenen Rechner. Dann hat es irgendwie 5 Minuten gedauert und dann hatten wir irgendwie im lokalen Netzwerk einen Multicast-Stream für 2 User.
Ja. Das war RDP.
Stimmt, es war RDP, aber es geht.
Es tut.
Ja, also ich habe auch schon mal ab und zu mit Multicast irgendwas in VLC gestreamt, also es ist echt
dafür
cool.
War es ja mal irgendwie gemacht.
Ja.
War das nicht so?
Das Videoladen.
Videoladen klein.
Gell. Ja, und die Nikolausmütze macht so aus.
Ja, die Nikolausmütze,
ja, die sieht so Weihnachten. Nee, die sieht man ja immer nur an Weihnachten.
Ja. Aber ist
und ein paar Tage vorher.
Ja, das ist, glaube ich, so. Seit wann ist denn das so? Schon
länger.
Schon lange her.
Ja. Okay, dann kommt noch mein Pick. Ich glaube, ihr haltet mich für blöd, aber ich habe was ganz Tolles rausgefunden mit SSH.
Minus D.
Minus D?
Minus D?
Minus D?
Minus D ist super.
Minus D ist super cool.
Das Sox-Proxy transparent.
Das okay. Teil hat sogar eine Tunnelfunktion, dass es dir ein TAN-Device anlegt. Ja,
also man kann da tatsächlich ein volles VPN cool. drüber fahren.
Das ist super cool.
Das ist natürlich auch toll. Also Tunnel mit SSH ist, also SSH kann man auf jeden Fall mal picken.
Man kann eigentlich alles mit SSH picken.
Ich habe
ja.
Auch Logs, ja.
Auch andere Kisten.
Also SSH ist sowieso toll, ist verschlüsselt und man kann alles darüber machen und eigentlich ist es super awesome. Aber ich habe mir jetzt zum ersten Mal selber eine Config-Datei, also unter Punkt SSH, eine eigene Config angelegt. Da kann man ja so sagen, für bestimmte Hosts, nimm immer User Root, nimm immer User Ingo oder sowas, kann man sich da ja alles anlegen. Und dann kann man Forward Agent S Yes setzen. Und was er dann macht, ist meinen SSH-Key auch zum Server zu übertragen und wenn ich mich da auf einen anderen Server einlogge, auf dem auch mein Key hinterlegt ist, kann ich den weiter benutzen und von dort nicht, wieder.
Nicht nur, wenn da dein Key hinterlegt ist.
Wie nicht nur, wenn da mein
Key? Der kann durch die Tunnelverbindung, kann der dein Key komplett forwarden, ohne dass auf der zweiten Maschine dein Key liegt. Also du meinst, wo der Public Key erlaubt ist, einzuloggen.
Genau,
ja.
Genau. Okay. Ja. Das habe ich bisher noch nie gewusst, noch nie benutzt.
Ich habe da, glaube ich, vor 4 oder 5 Jahren mal drüber geblockt.
Echt?
Ich hab da tatsächlich auch mal eine ZSH-Config geschrieben, die sich dieses Config-File nimmt und passt und dann Autocompletion für die einzelnen Aliase, die man da drin anlegt, bietet.
Ja, damals, als es noch cool war.
Nee, das
ist immer noch cool.
Das benutze ich immer noch. Das ist super.
Also ich wusste das echt nicht, aber das war so.
Auf jeden Fall.
Also ZSH.
Auch cool.
Und SSH, ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Eingebung. Also das wusste ich nicht, weil ganz oft hast du irgendwie, ja super, dann bist du auf einer Maschine, willst irgendwo anders hin. Du weißt, okay, da ist ja dein Key, aber du kommst irgendwie nicht drauf. Und mit dieser einen kleinen Einschalten, nimm mal meinen Key und leite den mal weiter durch.
Ja, die Awesome-Option.
Also das ist aber awesome. Das ist so krass, dass man selbst, wenn man irgendwie seit 10 Jahren mit Linux arbeitet, immer noch so ein ganz kleines bisschen irgendwo rausfindet.
Ja, da gibt es tatsächlich auch Optionen.
ls-radio-tux.
Ja, ls-radio-tux. Ich weiß nicht genau, was es macht, aber es ist ein valider Command.
Ja.
Es leuchtet blau wahrscheinlich.
Nee, aber irgendjemand hat gesagt, irgendeins davon ging, glaube ich, nicht.
Nee, ls-radio-tux ist korrekt.
Ja? Echt?
Aber was man tatsächlich auch noch einstellen kann, sind so Sachen wie Default-Ports. Also was ich gerne mache, ist gegen DOS-Attacken
andere Ports benutzen.
Andere Ports benutzen. Da kann man auch dann die Default-Ports ändern für die entsprechenden Hostnamen.
Genau, das ist auch Forward Agent, yes.
Genau, man kann bestimmte Keyfiles angeben. Wenn man sich zum Beispiel auf manchen Servern mit einem anderen Keyfile authentifiziert, dann kann man das da auch automatisieren. Also gerade zum Beispiel für die berühmt-berüchtigte Türsicherung im Check, wo man dann irgendwie ein eigenes Keyfile für einen Check hat, um da aufzuschließen.
Ja.
Da kann man einfach.
Man kann auch bestimmte Kommandos einfach vordefinieren. Ich will immer den Tunnel XY aufbauen.
Man kann zum Beispiel Proxy-Commands angeben und so
oder
weiter.
Oder immer eine Screen-Session.
Genau.
Ja, also es ist. Ja. Also
aber Tmux ist ja eh cooler als Screen.
Tmux. Das ist Screen in cool. Mit horizontalem Vertical-Splitting und so.
Aber das kann Screen auch.
Nee.
Doch.
Nicht horizontal. Nur vertikal. Ja, das kann. Ja.
Nee, Screen ist ja auch fertig.
Ja,
Tmux wird ja weitergemacht. Das ist ja gerade das Coole. Bleeding Edge ist ja eh besser. Deswegen
dann müssen wir das. Okay, dann müssen wir das auch noch in die Pics aufnehmen. Also auf jeden Fall guckt euch mal die ganzen SSH-Config-Parameter an. Mhm. Man kann da so viel machen. Ja,
also man kann
mir war das echt vorher nicht bewusst.
Genau, man kann da auch so Geschichten, wenn man irgendwie eine laggy Verbindung hat, kann man da auch irgendwie gewisse Sachen wie Keep-Alives und so weiter
mit einbauen. Keep-Alives sollte man auf jeden Fall. Du kannst auch setzen, wie lange die Keep-Alive-Zeit ist.
Genau, und man kann auch so Sachen sagen, wie jetzt auf diesem Host standardmäßig Komprimierung aktivieren und so weiter. Alles schöne Sachen. Und wie gesagt, also ich habe hier so keine Ahnung. Kann da halt hier irgendwie Autovervollständigung und so.
Ja, na klar, mit ZSH. Also ZSH und SSH ist super Duo, Dynamic Duo, muss man unbedingt verwenden mit SSH und, Agent natürlich.
Und UrxVT dazu.
Ja, schon dann zum Beispiel.
Die geweihte Ladung.
What?
URxVT, RxVT Unicode.
Genau, das ist da, wo ein du Terminal Links Emulator anklicken kannst.
Da kann man Links anklicken, da gibt es Extensions, wo man Links anklicken kann.
Das ist keine Extension, das ist
kann,
dann dabei.
Das
ja,
kann
da muss man
mein
aber, ich, noch
KDE-Terminal auch so schon.
Okay.
Deswegen ist das jetzt nichts Spannendes.
Aber in Sachen ZSH und SSH zusammen, was auch noch ultra cool ist, ist das Feature der ZSH, was einem erlaubt, so Tab-Completion über Rechnergrenzen hinweg ins Netzwerk zu nutzen.
Ja.
Also man kann dann so ein R-Sync von, wenn man R-Sync benutzen will oder ein SCP, dann kann man da einfach auf dem entfernten Rechner so sein
Aber man muss den SSH-Agent anhaben, weil sonst fragt er jedes Mal nach dem
Key. Ja, man muss mit dem SSH-Agent arbeiten, weil sonst
würde er jedes Mal nach dem Key fragen, wenn du Tab machst. Ja. aber das ist geil, weil sonst kannst du ja immer nur, wenn du SCP machst, deinen lokalen Pfad würde er auch noch durchgehen, aber dann ist halt Schluss. Ja. Aber
also ich glaube, Tab-Complete geht dann einfach nicht. Wenn du den Key gerade nicht
also
geladen hast.
Also früher hat er einfach nach dem Passwort gefragt.
Das ist ja immer super nervig.
Also ich glaube, mittlerweile macht das einfach nicht mehr.
Also ich weiß es auch nicht, aber früher hat er einfach immer, du hast Tab gedrückt, Passwort. Ja, super, der SSH-Agent wieder gerade nicht angehabt.
Ja.
Also ich brauchte ja immer noch was, wo ich dann das auf mehrere Terminals mein
also
SSH-Agent
noch cool
verteilen
kann. Und also jetzt noch, und dazu noch Cluster-SSH und dann bin ich einfach glücklich.
Genau. Ich habe übrigens jetzt mal nachgeschaut, was LS-Radio Tux macht.
Ja.
Erzähl.
Also als erstes mal dreht die Sortierreihenfolge um. Es listet alles. Verzeichnisse. Dann listet es die Inode-Info. Dann O ist das gleiche wie minus L, aber ohne Group-Info.
Okay.
T sortiert bei Modification Time.
Ja.
Und U, wenn L und T benutzt wird, da wir O benutzen, benutzen wir minus L und T. Sortiert ist sort by and show access time und X list by lines.
Okay, das heißt, er zeigt dann einfach nur die Anzahl der Zeilen.
Und dieses lustige Dings,
oder?
Die lustige.
Es kommt eine Zeit,
es kommt
und Directories.
Raus.
Ja. Genau. Und die Zahl ist dahinter einfach der Inode dann.
Okay, wunderbar. Also ich kriege irgendeine Zahl.
Und ja, und die Zahl ist der Inode.
Ja.
Ja, das ist schon
fürs Directory.
Schon gut.
Okay.
Also ich kann mir auch so immer merken, was mein Standard-Alias ist für LL. Nämlich LS-Ali.
Minus Ali?
Ja. Das ist jetzt
nicht diskriminierend. Benutzen wir mal minus RL. Oh
Gott, nee, nee.
Was ist
minus
L? Was ist I?
I zeigt noch die Inodes an. Okay. Also ALI.
Ja, okay.
Und minus Radiotux groß geht auch. Das kam gerade im Chat.
Ja.
Ja, ja.
Aber das passiert so viel, viel mehr.
Ja, da ist er noch rekursiv mit dabei.
Ja, genau, super rekursiv.
Und echt?
Ultimativ.
Ja, minus groß R ist rekursiv.
Mhm. Auf dem Mac sagt er, das geht nicht.
Hier, guck's dir an.
Ja.
Guck dir die Gemeinde Awesome das an.
Ja, das ist
okay, es macht ganz viel, darum macht's mein Mac nicht. Der weiß, dass ich das nicht mag.
Nein, nein, der enthält, nicht überfordern. Der enthält dir das Awesome vor.
Genau, das Super Ultimate Awesome.
Nee, nicht Awesome, sondern minus Radio Tux Groß. So, okay, zum Thema Kommandozeilenprogramme.
Genau, das würde ich sagen, guter Abschluss. Guckt euch das auf jeden Fall nochmal an.
Ja.
Wenn ihr wir gucken jetzt die Frau mit dem roten Band oder so ähnlich.
Halsband.
Halsband.
Die mit dem roten Halsband.
Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei Hans
Hitzenritt. Hitzenritt, das ist ganz einfach.
Oder Hitzenritt.
Hitzenritt.
Ja, eigentlich steht es ja für Hades und Nerd von nrd.de.
Ja.
Historische
also, Twitter-Account verlinken wir. Danke, dass du da warst und wir hoffen natürlich,
danke, dass ich hier sein durfte.
Checkspace wird gerettet. Also zumindest ihr findet irgendwie einen neuen Raum und so.
Ja, wäre sehr schade, wenn nicht.
Danke, Felix.
Ja.
Danke, Pfleidi.
Ich freue mich auch.
Danke, Ingo. Und bis nächste Woche.
Ja, danke, Publikum.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören, richtig.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee,
B Linux,
Tarent und
Fairtrade Software.